Diese Folge Kino Plus wird dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Noch 3 Stunden Podcasts in der Warteschlange und du brauchst neue Energie? Schon 20 Stunden Rocket Beans TV geschaut und die Augen werden schwerer und schwerer? Der unwiderstehliche Pickup-Knack macht dich garantiert wieder hellwach. Hol dir den Kick, den du brauchst, um wieder voll durchzustarten mit Pickup Schoko Hazelnut mit cremiger Haselnussfüllung in der Mitte. Den muss man mögen. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
Die Superhits der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Und eine Gastpremiere jetzt hier bei Kino Plus. Das passt, die totale Erinnerung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier live aus Eimsbüttel, Hamburg bei den Rocket Beans. Herzlich willkommen, Etienne.
Zum ersten Mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ganz zum ersten Mal dabei. Und darüber hinaus dürfen wir mit voller Freude verkünden, Tom Westerholt ist uns zugeschaltet und zu Gast heute. Er ist ein langjähriger Kollege von dir, ne?
Ja, mittlerweile ja nicht mehr, aber er war da schon, als ich zu Giga gekommen, ne? Quasi warst du Gründungsmitglied von Giga Green?
Ja, ne? Ich hätte das jetzt einfach gesagt, Eddie, dass wir beide quasi das Fernsehen erfunden haben, damals, ja. Kurz nach dem Krieg. tatsächlich, ja, also Giga Green, wem das noch was sagt, da war ich wohl sowas wie Gründungsmitglied. Ich glaube, das kommt hin.
Genau, und da haben wir uns auch kennengelernt. Jetzt, wie lange ist das jetzt? Also für dich 22 Jahre, für mich 20 Jahre.
Ich hab ja das ist krass, oder? Das ist schon krasser Scheiß, oder?
Das ist schon krass. Ist das ein Gade-Jahr oder was? Weil er war ja, also Giga Green gab es ja 2 Jahre vor Giga Games. Ich bin erst zu Giga Games gekommen. Und ich habe ja dieses Jahr quasi im Oktober, nee, letztes Jahr, 20, was haben wir für ein Jahr? Ich habe keine
20,
Ahnung.
2021.
Ja. 2020 war 20-Jährige, war es 20-Jährige quasi.
Ja.
Also jetzt schon fast 21 Jahre her.
Mhm. Ja. Lange her, aber wir haben uns auch lange nicht gesehen, muss man sagen.
Krass, oder? Also. Ja. Ja, das so? Stimmt, das stimmt, tatsächlich. Ich habe ja, als ich bei euch bei Filmfights war, hast du dich ja gedrückt, hast ja Angst gehabt. Das haben wir uns da nicht gesehen. Zu Recht, klar. Ja. Nee, aber sonst stimmt, ja. Also eine Reisen ist ja auch gerade schwierig. Ne? Ich wäre ja auch lieber bei euch jetzt im Studio als irgendwie zugeschaltet auf dem. Warum bin ich eigentlich auf diesem Mini-Screen hier? Direkt neben mir ist so ein riesen Fernseher, da könnte ich drauf sein. Ich bin aber auf diesem kleinen Futzelding da.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben einen nagelneuen übrigens Studiofernseher, riesengroß, aber es ist auch einfach ein sehr schönes Logo, Tom.
Ne? Ja, vielen Dank an Panasonic an dieser Stelle nochmal.
Ja. Ja. Unser neuer Panasonic.
Also,
vielleicht können wir dich irgendwann später da drauflegen. Aber da kommen ja auch später noch viele tolle Trailer und.
Genau, Tom, weil das Ding ist, wenn wir dich da drauflegen würden, müssen wir halt immer zwischen Trailerbildern und Pressebildern und sonst irgendwas und dir hin und her schalten. Dann wärst du ganz weg. Und das wäre ja schade eigentlich.
Das wollen wir nicht.
Ja. Und so bist du permanent da, als wärst du hier bei uns.
Ja, wir lassen uns alle impfen und dann komme ich nach Hamburg und dann hocken wir schön zu dritter auf der Couch.
So, das wäre schön.
Mit anfassen.
Ey, das schön. Ich vermisse die Couch.
Ich auch.
Ich vermisse mich die Couch.
Ja. Ich hab schon fast gar keine Vorstellung mehr davon, wie es war oder wie es ist, mit 4 Leuten hier in einer Sendung zu sitzen und zu reden. Ja. Mit 4 Leuten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber es sieht ja so aus, als ob das irgendwann wieder möglich ist. Und Kinos auch wieder aufmachen, wo wir wieder im Thema sind. Ist es nicht so? 23. oder so?
Ja, aber da habe ich jetzt schon ein paar Sachen gehört, wo ich sage, das ist für Kinos wirklich einfach unmöglich.
Marvel-Filme oder was?
Nein. Es ist unmöglich, weil sie sagen halt, bei einer Inzidenz unter 50, ich habe gestern so einen Facebook-Tweet oder Facebook-Nachricht von einem Kino gelesen und die haben halt gesagt, ey, das ist einfach nicht machbar. Die müssen bei einer Inzidenz unter 50, können sie Leute reinlassen, aber nicht zu den bisherigen Konditionen, also zu den noch weniger als zuvor, die sie schon zur ersten, sag ich mal, Öffnungsphase reinlassen durften. Und wenn die Inzidenz höher ist, dann müssen sie einen Test von jedem Zuschauer machen. Und wie machst du das? Dieser Test dauert ungefähr, 15 Minuten haben wir heute gemacht. Ja, du musst vorher da sein, du musst deine Daten abgeben. Dieser Test kostet Geld, Wer bezahlt diesen Test? Zahlt das der Zuschauer?
Müsstest du dann quasi in die Kino, in den Kinoticketpreis mit einkalkulieren oder was? Das kostet so 10 Euro, würde ich sagen, so 8 bis 10 Euro.
Ja, 15, glaube ich. 15 Euro kostet der Test allein. Und plus Kinoticket, also du hast schon mal
25. Und du brauchst Personal, die den Test durchführen.
Genau. Ja. Und dann musst du halt ja auch gucken, wo sollen die Leute denn warten, während sie auf das Testergebnis warten? Im Foyer dürfen sie nicht bleiben. Also schickst du sie nach draußen. Was machst du, wenn es regnet? So, also es ist halt wirklich so, wie das jetzt irgendwie festgelegt worden ist, ist es für viele Kinos ein Ding der Unmöglichkeit, das zu machen. Zumal es halt auch in den Preisen steigen wird, die sie niemals wieder einholen können, weil sie halt auch keine Getränke und Popcorn und so weiter verkaufen dürfen. Also beziehungsweise darauf halt auch irgendwie.
Es ist sowieso unrealistisch, weil ich glaube, Hamburg ist noch sehr weit weg vom Inzidenz 50.
50?
Ich glaub, ja. Wir sind hier bei 70, Tendenz 80.
Ja. Naja. Aber gut. Deswegen sind wir nicht heute hier angetreten. Wir wollen über Filme reden und über alles, was wir zuletzt gesehen haben und so weiter. Und es ist natürlich super. Nur kurz zur Erklärung. Tom hat sich wirklich ganz spontan bereit erklärt, Steven heute zu vertreten, der leider absagen musste. Und es freut mich sehr. Ich war bei Filmfights damals auch nicht dabei, deswegen habe ich das nicht ganz mitbekommen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Steven bei dir in der Sendung eine Stunde Film zu Gast war und ihr da geredet habt. Ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden.
Ja, genau.
Genau. Erzähl doch mal kurz, was richtig, das ist.
Genau, Eine Stunde Film und ich. Eine Stunde Film ist ein wöchentliches Film- und Serienmagazin bei Deutschlandfunk Nova. Also es ist quasi immer am Dienstagabend erst eine Radiosendung und wird dann direkt nach der Radiosendung zum Podcast. Und ja, letzten Endes war es natürlich über viele Jahre auch schwerpunktmäßig Kino ausgerichtet, also immer auf die Kinostarts vom Donnerstag. Und seit wir die einfach nicht mehr haben, habe ich auch ein bisschen umgestellt. Und wir haben einfach jetzt ein bisschen mehr Serienanteil beziehungsweise dann neue Filme, die auf den großen Portalen starten. Also wir sind da sowohl unterwegs bei Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV, als auch in den vielen Mediatheken, die es halt so gibt, die teilweise ja auch einfach echt cooles Zeug haben. Und ja, da gibt es jede Woche eine Zusammenstellung von dem, was wir entweder neu entdeckt haben oder sehenswert finden. Also ähnlich wie bei euch auch. Schwerpunkt Filme, Serien.
Cool. Was hast du denn als letztes gesehen, Tom?
Was ich zuletzt geguckt habe?
Ja.
Ich habe gerade jetzt gesehen für die Sendung am Dienstag Das Hausboot, Olli Schulz und Finn Kliemann. Miniserie, 4 Teile. Durchaus unterhaltsam, fand ich. Diesen Gammelkahn von Gunther Gabriel, die da irgendwie neu zusammengetackert haben. Und dann hatte ich jetzt am Dienstag noch, wir haben tatsächlich ein bisschen was zur Berlinale gemacht, die ja dieses Jahr völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit war. Alles nur online, also kein Festival wie sonst. Und da gab es aber tatsächlich auch ein paar ganz coole Filme, die ich gesehen habe. Ich habe mit Tim Fehlbaum gesprochen.
Ah,
das
für
ist ein Schweizer, genau, richtig, Tides. Der hat damals auch Hell gemacht. Der macht coole postapokalyptische Genrefilme, sehr cooler Typ. Und neue Filme von Christian Schwocho, Je suis Karl, also Filme, die dann so demnächst irgendwann mal hoffentlich ins Kino kommen. Da haben wir drüber geredet, das war jetzt so ja bisschen Berlinale gebrandet, die letzten 2 Wochen.
Ja, Hausboot haben wir tatsächlich auch alle 3 jetzt gerade frisch geguckt. Ist ja jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, 2-3 Tagen oder so vorgestern.
Seit Dienstag.
Also du fandst es okay? Fandst gut?
Ja, ich fand's ganz lustig. Ich habe so als Kritik gesagt, es ist so ein bisschen komisch verteilt. Ne? So die ersten 3 Folgen siehst du irgendwie Gammel und Dreck und so in der 4. Folge ist dann plötzlich dieses Ding mit einem Mal fertig. Wahrscheinlich haben die einfach anfangs mehr Material gedreht, als sie das Ding frisch übernommen hatten. Aber ansonsten, ja, ich fand's kurzweilig. Also ich habe mir das gerne angeguckt.
Du? Ja, würde ich unterstreichen. Ich habe jetzt einige Kritik schon da dran gelesen, irgendwie, dass die Leute sagen, dass Finn und Olli Schulz da sehr negativ rüberkommen und unsympathisch. Ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich, war das aber auch spannend an dieser Dokumentation, dass es halt eben nicht so, also ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, einfach auf so eine Art MTV Cribs, ja, wo du kurz so reingehst und dann wird das also kurz einmal ein Kameraschwenk und dann so sieht's jetzt aus, sondern ich mochte eigentlich diese Reibereien. Ich mochte auch, dass diese Miniserie so ein bisschen rausgearbeitet hat, dass die sich komplett eigentlich, also da ein Höllenprojekt an Land gezogen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und gar nicht so richtig wussten scheinbar, worauf sie sich da einlassen. Und der Eindruck entsteht halt so, Olli Schulz wollte irgendwie, fand das irgendwie lustig, eine lustige Idee, so mehr fast wie so ein PR-Stunt, würde ich sagen, aber hatte da jetzt sicherlich nicht so mega Bock, da jetzt regelmäßig nach Hamburg zu fahren und körperliche Arbeit an einem mehr oder weniger vergammelten Hausboot zu tätigen. Und ich glaube, Finn war ein bisschen, ja, auch, also der macht ja, wir wissen ja, kennen ja Finn auch, ne, also wie viele Sachen der macht. Und
hey, der hat seine Doku zu dem Album in der Zeit der Doku zu diesem Hausboot gemacht.
Also ich meine, wenn man so ein bisschen verfolgt, was Finn macht, der hat ungefähr 20 Projekte in dieser Zeit von diesem Hausboot gemacht. Der hat ein Album geschrieben und rausgebracht und promotet. Der hat, weiß ich nicht, noch eine andere Serie gemacht für ZDF Neo. Wahrscheinlich hat er noch ein weiteres Buch geschrieben, eine Klamottenlabel, seine Werbeagentur, also völlig irre. Und dann sieht man halt, dass da so wirklich auch zwei komplett unterschiedliche Typen aufeinander clashen und dann vor diesem Megaprojekt stehen. Es war manchmal auch ein bisschen unangenehm, aber das war ja auch ganz bewusst. Also wenn sie dann so zeigen, wie sie da irgendwelche WhatsApp-Beleidigungen austauschen, das hätten sie ja nicht reinschneiden müssen, wenn sie das nicht gewollt hätten.
Und das ist nämlich der Punkt, ne? Jeder, der sagt, ich finde, die kommen unsympathisch weg, sollte halt einfach auch mal bedenken, es ist aber trotzdem in der Dokumentation drinne. Also sie lassen ja zu, dass dieser Eindruck entsteht. Und ich finde, das macht's eigentlich schon wieder sympathischer, weil sie halt sich schon irgendwie mit ihren Fehlern auch nach draußen begeben. So, ja?
Ja, total. Und das macht's ja auch spannend. Wie gesagt, dass diese Reibereien und dieses Imperfekte dieses ganzen Projekts hat es für mich dann eben auch unterhaltsam gemacht. Und ich fand es teilweise wirklich sehr, sehr schöne Shots dabei. Also so Drohnenflüge.
Die Drohnenflüge über Hamburgs Hafen.
Yes. Und so, ne? Richtig schön.
Ja.
Auch teilweise, als wir wollen nicht zu viel spoilern, aber auch später, als sie dann sich doch irgendwann mal professionelle Hilfe holen. Da gibt es ein paar wirklich, wirklich coole Shots, so im Staub, wenn da geflext und gesandstrahlt wird und so. Die mussten ja einiges machen an diesem gammeligen alten Ding. Das fand ich nämlich auch. Das sah irgendwie nicht so amateurhaft zusammengenagelt aus, sondern die Bilder waren echt gut. Also fand ich okay.
Auch mit diesem Pappmodell, ne, wo die dann da mit der Kamera durch das Pappmodell, wodurch man dann schon immer so ein ganz gutes, so einen ganz guten Eindruck bekommen hat. Aber was Tom gesagt hat, ging mir auch so. Die ersten drei Folgen gefühlt kommen sie überhaupt nicht voran, reden immer noch von Löchern und Schimmel. Und dann in der letzten Folge geht's dann doch sehr schnell. Also dann sieht's plötzlich, fahren da irgendwelche Fernseher unten aus dem Boden oder Schränke aus dem Boden raus und ein nagelneuer Holzboden und denkst dir so, okay, also da ist ein kleiner Gap, der wurde mir jetzt nicht so ganz erklärt, wie die das so hingekriegt haben. Aber ja.
Ja, sie halt eben wahrscheinlich nicht, ne? Weil die Doku lässt ja auch schon anklingen, dass sie jetzt nicht allzu oft dabei war. Ja,
wahrscheinlich ist dann da einfach wirklich viel Geld geflossen und gesagt, mache.
Ich glaube, Olli Schulz sieht sich grundsätzlich nicht so bei körperlicher Arbeit. Ich glaube, das ist von vornherein so. Weiß ich jetzt nicht.
Aber habt ihr von dem Backlash auch mitbekommen bezüglich Gunter Gabriel? Dass da irgendwie nichts verloren wurde oder sonst irgendwas?
Du meinst, dass die quasi alle, also dass man nicht mehr wiedererkennt, dass sie quasi alles vernichtet haben, was da über.
Nee, nicht das auch halt.
Oder was mal? Es gab zwei so Aspekte, ne?
Ja.
Also das eine war, was ich so mitgekriegt habe, das eine war tatsächlich, dass sich einige beschwert haben, es wäre so mit dem Nachlass von Gunter Gabriel so rüde umgegangen, dass sie das einfach alles in Container gefeuert hätten. Letzten Endes haben die das halt gekauft, ne? Also und was die Familie erhalten wollte, haben die ja eh vorher rausgenommen. Insofern, was verkauft wurde, wurde verkauft. Und das andere war, habe ich jetzt die letzten Tage so mitgekriegt, dass sich viele drüber aufgeregt haben wohl, dass das gar nicht zur Sprache gekommen ist, dass Gunter Gabriel schon auch ein ziemliches Arschloch gewesen sein soll und vor allem sich Frauen gegenüber ziemlich scheiße verhalten haben soll. Immer wieder ist auch von Gewalt und von Schlägen die Rede und dass das halt so gar nicht in der Doku weiter vorkommt, ist, glaube ich, auch nochmal einigen irgendwie sehr übel aufgestoßen.
Ja, okay, das habe ich auch am Rande mitgekriegt, dass dieses Abkulten von einem, der vielleicht gar nicht so abkultungswürdig ist, dass das so ein bisschen kritisiert wird, kann man natürlich auch kritisieren, vielleicht auch nicht zu Unrecht. Auf der anderen Seite, da sind wir wieder bei diesem Thema.
Was willst du alles abklopfen?
Kunst und Künstler, ja, weil ich meine, der Typ war aus deutscher Sicht quasi ein Rockstar und hat halt wahrscheinlich auch ein Rockstar-Leben geführt mit Drogen, Gewalt und viel Scheiße. Und da, klar, muss man nicht glorifizieren, muss man dann nicht abkulten. Aber ob man dann jetzt nach seinem Tod dann da noch mal alles aufklären muss in so einer Doku, wo es eher darum geht, dieses Projekt umzuwälzen, Das wäre mir dann auch sehr, also es hätte dann sehr aufgesetzt gewirkt, wenn man dann noch, also dann hätte man es gleich lassen müssen und dann wäre es gar nicht zustande gekommen, weil du kannst nicht sagen, ja, Günter Gabriel war ein richtig fieses Arschloch, ein vermeintlicher Frauenschläger oder was weiß ich. Aber ist egal, wir finden den halt kultig und bauen jetzt trotzdem sein Hausboot um und hängen die Bilder, die alten Bilder von ihm auf. Das passt ja dann auch nicht zusammen. Dann müsste man konsequenterweise sagen, mit Günter Gabriel und seinem Nachlass will ich nichts zu tun haben. Also ist dann halt schwierig. Die haben sich halt entschieden. Ich meine, Günter Gabriel ist halt trotz aller Vorwürfe, und da muss man auch aufpassen, weil ich kenne mich da jetzt nicht aus in der Günter Gabriel-Geschichte. Was ist da belegt? Was sind Vorwürfe? Was ist wirklich passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht recherchiert. Und trotzdem ist er eine in der Popkultur, in der deutschen Popkultur ist er natürlich schon eine gewisse Größe. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. So, und ja, aber dieser Kritik muss man sich vielleicht dran trotzdem stellen, dass man das so gar nicht erwähnt hat. Ja.
Ja. Hast du den Berlinale-Gewinner gesehen? Der jetzt dieser.
Das war ja dieses Jahr so, dass wir in kein Kino konnten, um die Filme da zu gucken, sondern wir haben als akkreditierte Berlinale-Journalisten so Streams bekommen. Das heißt, du hast dann die Filme auf dem Rechner gucken können. Und ich habe den Gewinner zum Teil gesehen. Hab ihn nicht ganz sehen können, hab Verschiedenes irgendwie drüber gehört, vor allem, dass der in der Mitte einigermaßen durchgehangen haben soll. Da ist wohl ziemlich viel oder wäre ziemlich viel Luft zum Schneiden gewesen. ansonsten habe ich jetzt von einigen gehört, ja, ist nicht unverdient. Ich fand halt tatsächlich die deutschen Beiträge auch des Wettbewerbs ganz, ganz cool dieses Jahr. Ich mochte den Dominik Graf-Film, den Fabian, und ich fand auch das Regiedebüt von Daniel Brühl, den Nebenan, den Film. Ich fand den auch wirklich ganz gut. Speziell ein bisschen und noch Luft nach oben so in Sachen Regie, aber echt schon okay.
Ja. Bad Luck Banging or Loony Porn. So heißt der Gewinner der diesjährigen Berlinale. Ich finde, das ist ein Titel, mit dem kann man schon mal
nie gehört.
Kommt wohl aus Rumänien, ne, wenn ich es richtig gehört habe. Und klingt für mich schon aber auch reizvoll. Aber ja, ich gebe dir recht, ich bin auch interessiert, was Herr Brühl gemacht hat. Aber ich bin vor allem sehr gespannt auf Tides. Also auf den freue ich mich wirklich.
Ja.
Das war dieser Endzeitfilm, der Deutsche, den wir letztens mal
gezeigt haben.
Genau, wo in Trailer. Ja, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mal zurück mit ein paar Streaming- oder eben Heimkino-Tipps.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück bei Kino Plus. Heute mit Tom Westerholt zu Gast. Zum ersten Mal hier bei uns in der Sendung. Etienne und ich dürfen ihn ausquetschen beziehungsweise leidenschaftlich über ein paar Filme reden. Und jede Menge Filme. Ich hab wirklich viel zusammengetragen. Und bevor wir viel Zeit verschwenden, würde ich einfach sagen, stream it. Stream it. You gotta stream it. Ich finde, nach hinten raus kommt es nochmal so richtig schön.
Ja. Wer hat das gesungen? Das ist eine gute Stimme.
Ich weiß nicht. Tom, weißt du es?
Oh! Jetzt habe ich es verraten, es tut mir leid.
Das war aber wirklich nah dran.
GEMA.
Nah dran.
Meldet sich.
Ich singe das jetzt einfach jedes Mal, habe ich gedacht.
Okay. So. Cool.
Ich bin einfach der Typ auf dem Monitor hinten in der Ecke, der immer das Streamen singt.
Die Leute wissen gar, die sehen dich gar nicht auf diesem kleinen Monitor, fragen sich, wo kommt diese Stimme her?
Kann man dich vielleicht noch ein bisschen, wir schieben dich gleich noch ein bisschen näher. Geht das?
Ich bin sowieso noch, ich hänge eh noch an der optischen Diskrepanz fest, dass ich der Einzige in der Runde bin mit Bart und Brille ohne Kappe. Soll ich mir auch eine aufsetzen?
Ja, du warst offensichtlich schon beim Friseur, das ist das Ding.
Ja, warst
ja,
du
schon? Es war dringend notwendig. Ich habe ausgesehen wie eine Mischung aus Pumuckl und Tingeltangelbob.
Ey, also,
das ist halt echt ungefähr wie Eddie.
Ja.
Echt ein Problem, ja, bei dir auch, Daniel. Was ist da los?
Ja, ich war schon ewig nicht mehr beim Friseur.
Ich muss da mal hin.
Ey, heute Morgen habe ich mir die Haare gewaschen und habe sie dann geföhnt. Weißt du, wie ich dann aussehe?
Mach ich immer.
Nee, ich föhne immer die Haare.
Aber ganz ehrlich, ich weigere mich, beim Friseur anzustellen. Das mache ich nicht.
Anstehen?
Nee, anstehen.
Aber du musst doch einen Termin machen.
Bei uns stehen die da teilweise Schlange vor dem Ding.
Nee, also würde ich jetzt nicht machen. Ich würde einen Termin ausmachen und dann hingehen, wenn der Termin ist.
Ja. Meine Frau hat einen Termin gemacht. Am 20. Ich kann das ruhig sagen, weil ich eh nicht hingehe. Um 16 Uhr, wenn die Eintracht spielt. Wo ich mir auch denke, was ist das denn? Also, was willst du mir jetzt damit sagen?
Ja, okay. Aber vielleicht kennt deine Frau.
Meine Frau weiß, dass die Eintracht am Samstag um 15.30 Uhr spielt. Ist egal. Okay. Anderes Thema. Anderes
so.
Thema. Ja. Was hast du denn für Streaming, im Streaming-Angebot?
Ich habe mal ein bisschen was noch hervorgeholt, was schon etwas länger zur Verfügung steht, aber vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Denn in der Arte und in der ZDF-Mediathek befinden sich gerade ein paar schöne, spannende Filme. Unter anderem bei Arte gibt's den Film Nach der Hochzeit von Susanne Bier mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Der kommt aus Indien, wo er lange Zeit gelebt hat, zurück in seine Heimat. Dort hat er, in Indien hat er ein Waisenhaus betreut. Jetzt braucht er aber Geld für dieses Waisenhaus, deswegen lässt er sich auf das Angebot eines wohlhabenden, reichen Mannes ein und kommt halt zurück in seine Heimat Norwegen oder Schweden. Und soll dort aber erstmal an einer Hochzeit teilnehmen. Und weiß gar nicht warum, versteht's nicht so wirklich, aber weil er eben das Geld für sein Waisenhaus braucht, geht er halt dahin und stellt halt fest, oh Moment mal, die Frau, die Mutter der Braut ist irgendwie meine Ex-Freundin. Ja, und plötzlich kommen halt...
Moment, die Mutter der Braut?
Genau.
Okay.
Ist meine Ex-Freundin und plötzlich kommen halt alte Gefühle und alte Beziehungen und alte, ja, unerledigte Dinge und Probleme wieder ans Tageslicht. Und davon gab es vor einiger Zeit mal ein Remake, das hieß After the Wedding. Das war mit, wie heißt die Dame? Oh, verdammt, jetzt komme ich auf ihren Namen nicht. 10.000 Filme. Juliette.
Binoche?
Nicht Binoche, nee. Hier auch bei Boogie Nights.
Ah, Moore.
Moore.
Genau. Julian Moore.
Julian Moore. Ja. Das war das Remake und wie gesagt, hier ist das Original und kann ich nur wärmstens empfehlen, fand ich ein sehr schönes Drama, das nicht zu überdramatisiert und nicht zu kitschig ist, sondern halt den immer richtigen Ton trifft und tatsächlich mich auch zu Tränen gerührt hat, ob der Situation, die dort geschildert wird. Aber fand ich gut. Und Mikkelsen ist für mich immer sowieso eine sichere Bank. Kennt den einer von euch?
Ich habe den nicht gesehen, ne.
Kennst du?
Ich habe den gesehen damals. Ich könnte da gleich mal den Klugscheißer-Modus anschmeißen. Ich habe mich noch gar nicht unbeliebt gemacht heute. Ich fange direkt damit an. Weil mein Schwager, ne, mein Schwager ist Däne, also meine Schwester ist mit einem Dänen verheiratet. Und ich habe ja auch ewige Jahre lang Mads Mikkelsen gesagt. Dieser dänische Name, also M-A-D-S geschrieben, spricht sich aber tatsächlich Mess aus. Also der Mann heißt Mess. Ja, Mads Mikkelsen, das ist wie bei Django Unchained, the D is silent. Also im Dänischen wird das D ganz oft nicht mitgesprochen. Und Mads hingegen ist ein Name, der schreibt sich M-A-T-S, wie zum Beispiel Mads Wielander. Glaube ich, war er ein Tennisspieler oder so?
Mhm,
das ja. Ist aber dann glaube ich dann eher so schwedisch. Aber das M-A-D-S, also alle, die Mads Mikkelsen bisher gesagt haben, wissen jetzt, der Mann heißt Mads Mikkelsen.
Ja. So. Das ist diese Denzel, ne? Denzel. Ne, heißt ja eigentlich Denzel, aber wir Deutschen sagen ja der Denzel. Da kommt da der Denzel.
Ich und Eigennamen. Ich schaffe meine eigene Hollywood-Welt.
Ich weiß.
Ja?
Du sagst eh, wie du es möchtest.
Genau.
Und dann müssen sich die verdammten Hollywood-Stars auch nachrichten.
Genau. Die würden meinen Namen auch nicht richtig aussprechen.
Naja, Daniel ist jetzt nicht so.
Daniel, ja. Aber Perlmann kann ich ja wohl schon sagen.
Perlmann. Ja. Ron Perlmann.
Jo, ebenfalls in der Arte-Mediathek ist ein deutscher Film namens Oh Beautiful Night. Den hatten wir hier auch schon mal vorgestellt bei Kino Plus. Er ist von einem, das ist Regiedebüt von einem Mann namens Xaver Böhm und handelt von einem jungen Mann, der albtraumgeplagt aufwacht und dann, ja, glaubt, er wird sterben und deswegen eben durch die Nacht zieht und dabei halt vom Tod begleitet wird. Er muss irgendwie russisches Roulette spielen und allerlei andere schräge Figuren kreuzen seinen Weg. Und das fand ich für einen deutschen Film, der im Rahmen des kleinen Fernsehspiels vom ZDF irgendwie produziert worden ist und lief, fand ich den wirklich sehr schick gemacht unter anderem. Und es war einfach mal so ein, ja, Let-It-Go-Film, so ein Streifzug durch die Nacht mit sehr vielen schönen Szenen. Und hat mir gefallen damals, fand ich überraschend. Kann man sich mal...
Sieht ganz gut gefilmt auch
aus, ja.
Also echt sehr hochwertig.
Hast du den gesehen, Tom?
Der ist damals, Das war, glaube ich, die Besonderheit, ist, dass der Regisseur den damals sowohl in einer Farbversion als auch in einer Schwarz-Weiß-Version in die Kinos gebracht hat. Und ich weiß nicht, ob das nur eine Legende ist, aber so habe ich es tatsächlich mal gehört, dass du, wenn du ein Kinoticket damals gekauft hast für den Film, vorher nicht gewusst hast, ob du die Schwarz-Weiß- oder die Farbversion siehst. So, würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen, aber interessant auch, dass ein Filmemacher einen Film rausbringt, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß.
Ja, das ist krass, weil wenn ich mir jetzt so hier den Trailer angucke, die Farben spielen da ja schon eine krasse Rolle. Da ist viel Neonlicht und so weiter. Also das würde ja in Schwarz-Weiß dann wirklich noch mal komplett anders wirken. Ne?
Aber vielleicht haben sie dann auch entsprechend aber die Beleuchtung, das ist halt auch schon echt stark kontrastiert, der Film so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da die Beleuchtung schon dementsprechend abgestimmt war. Und er ist auch wirklich sehr geprägt von ein paar bestimmten Farben, ne? Also das muss man auch sagen. Es ist halt vor allem dieser Neonton in Rot, Grün, Blau, der kommt da sehr häufig vor, sehr viel Schattierungen im Bild. Also ich denke mal, der hat sich da schon eine ganz gute Überlegung geschaffen bei der Inszenierung. Gut, dann gibt es in der ZDF-Mediathek auch zwei meiner Ansicht nach sehr empfehlenswerte Filme. Der eine heißt Die Kriegerin, ist das Regiedebüt von David Vnent. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Das ist der Regisseur, der auch Feuchtgebiete gemacht hat. Oder Er ist wieder da. Hier, Adolf kehrt zurück. Und hier, Die Kriegerin, geht's ja um eine junge Rechtsradikale, die, sag ich mal, ihren Platz irgendwo in einer trostlosen Kleinstadt irgendwie versucht zu finden und dabei auf sehr viel Frust stößt. In Form von ihren Eltern, in Form von Politikern, in Form von Ausländern. Und diesem Hass wird halt ständig freien Lauf gelassen. Und das ist ein sehr ungeschönter Film, das ist ein sehr tiefblickender Film, das ist ein verständnisvoller Film, der aber auch nichts entschuldigt oder nichts beschönigt. So, ja? Und wird super, wirklich sehr, sehr gut gespielt von der Dame, die hier zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt einen großen Auftritt hatte und dafür auch ausgezeichnet wurde. Also kann ich nur empfehlen. Wer den noch nicht gesehen hat, gibt's jetzt bis Ende März noch in der ZDF-Mediathek. Jella Haase aus Fuck You Goethe bzw. Berlin-Alexanderplatz ist auch noch mit am Start. Und Alina Levshin heißt die Dame, die hier die Marina, glaube ich, spielt.
Nur so richtige Uplifting-Filme Marisa. Hier im Angebot.
Naja, aber
ich gehe nach dem Streaming-Angebot, gehe ich mit einer Depression nach
Hause. Das sind aber gute Filme.
Ja, nee, glaube ich ja auch. Aber das ist alles so schwerfällig gerade.
Ich weiß.
Hast du nicht Norbit oder was ist denn da?
Ja, pass auf, ich komme noch zu den leichteren. Aber es ist halt, was soll ich sagen, das Angebot ist halt momentan ein bisschen schwerfällig. Aber es ist ja auch gut. Es zeigt ja auch, dass gute, schwerfällige Filme aus Deutschland kommen. Wie zum Beispiel auch Der Hauptmann.
Der ist super, ja.
Der siehst du.
Der ist immer großartig, echt.
Ja, den gibt's auch gerade in der ZDF-Mediathek. Hier geht's um einen jungen Soldaten, der ist desertiert am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Land ist eigentlich wirklich im Chaos und in so einer Art Machtvakuum. Und er findet die Uniform eines Hauptmanns und die zieht er an und plötzlich hält ihn dann auch jeder für einen Hauptmann, sodass er es schafft, eine Reihe von anderen Leuten um sich zu scharren und ebenfalls Soldaten, die in seinem Namen halt wirklich Barbarisches und Perverses und Verwerfliches und Mieses irgendwie abziehen. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ja, den gab es wirklich, diesen Willi Herold. Und die Situation gab es wirklich. Und das wird hier von, wie heißt der Herr Schwentke? Robert Schwentke? Wird es halt in tollen Bildern mit einem fantastischen Soundtrack, meiner Ansicht nach, und auch mit echt hochkarätigen Darstellern zum Leben erweckt. Und das ist ein Film, der greift sowohl in die heutige Zeit, aber halt vor allem diesen Wahnsinn von damals besonders gut auf.
Ja.
Ja.
Ne? Ja, toll. Großartig gespielt damals auch. Also Max Hubach, glaube ich, der diesen Soldaten spielt, der diese Hauptmann-Uniform findet und da reinschlüpft. Ja. Und Max Hubacher und Frederik Lau und auch Alexander Fehling. Ja. Ich finde, der kann ja so wahnsinnig gut böse spielen. Wer da, finde ich, das Paradebeispiel sehen will, kann sich gerne auch nochmal Beat angucken, die Serie, wo er zusammenspielt mit Janis Niewöhner. Also Alexander Fehling, großartig. Milan Peschel spielt, glaube ich, auch mit in Der Hauptmann. Und ich fand das heftig damals, weil der an einigen Stellen wirklich brutal wird, der Film. Also auch visuell brutale Bilder und total beeindruckend. Also heftiger Film, aber gut.
Ja, muss ich auch sagen. Also deswegen gibt's jetzt, wie gesagt, alles in den Mediatheken von Arte und ZDF. Und da wollte ich einfach nochmal drauf hinweisen. So, was Leichtes, Eddie. Möchtest du was Leichtes haben?
Was Leichtes.
Dann ist vielleicht Yesterday auf Netflix für dich von Interesse. Mhm. Ja, da geht's um zwei ja, wie soll man sagen, um zwei Eltern, die eigentlich für niemanden Zeit haben, weder für ihre Kinder noch für ihre Kollegen, gespielt von Jennifer Garner und, ach, hier, wie heißt der, dieses schauspielerische Abwärtsdrama.
Das sagt mir jetzt noch nichts, hab ich noch nicht gesehen. Der da links?
Ja, links. Wie heißt der?
Das schauspielerische Abwärtsdrama.
Ja, er hat so vielversprechend angefangen. Er hat so schöne Filme gemacht und dann wurde es immer schlimmer. Der hat in dem Remake von Point Break mitgespielt. Wie heißt er denn?
Edgar Ramirez.
Ja. Der hat ein paar richtig gute Filme gemacht und dann wurde es irgendwie immer belangloser, immer schlechter und er wurde auch immer egaler. Also meiner Ansicht nach. Es ist nur meine bescheidene Meinung. Es tut mir leid, wenn das Edgar Ramirez-Fans anders sehen. Aber guckt euch einmal das Remake von Gefährliche Brandung an und ihr werdet wissen, was ich meine. Ja, und hier geht's halt darum, dass die beiden Eltern ihren Kindern einen Yes-Tag erlauben. Also einen Tag, an dem sie nur Ja sagen zu allem, was geplant wird, gemacht wird, gesagt wird und so weiter. Ja?
Hör gut zu, Eddie.
Mhm. Und daraus entsteht ein lustiger, also wahrscheinlich lustiger, kleiner Familienfilm mit guter Laune und heiler Welt. Und am Ende, ja, hat man nicht wirklich was verpasst, aber auch nicht wirklich viel Schaden davon genommen.
Also was ich jetzt da, also der Trailer spricht mir jetzt nicht so sehr an, aber
du wolltest was Leichtes.
Ja, aber was Gutes.
Ich hab dazu eine eigene Theorie, ne? Ich hab dazu eine komplett eigene Theorie, weil da spielt ja nun mal Jennifer Garner die Hauptrolle, ne? Mhm. Und ich habe irgendwann mal das Filmgenre des Jennifer-Films erfunden, vor Jahren schon. Das sind also Filme, in denen wahlweise Jennifer Garner, Jennifer Lopez oder Jennifer Aniston die Hauptrolle spielen. Und die Erfahrung hat gezeigt, Finger weg von Jennifer-Filmen, Leute. Da kommt nichts Gutes bei rum. Wirklich nie, niemals. Wenn du die Filmografien durchgehst. Ich meine, Serie ist was anderes, ne? Also Friends ist völlig unbenommen, dass die heilige Kuh ist die beste Serie aller Zeiten, Jennifer Aniston. Oder selbst Alias damals mit Jennifer Garner fand ich gar nicht schlecht. Aber der Jennifer-Film, in dem einer dieser drei Frauen eine Hauptrolle spielt, don't do it. Nicht gut.
Da ist was dran. Vor allen Dingen auch sind die komplett austauschbar. Ne? Also du könntest jetzt da auch völlig Jennifer Lopez oder Jennifer Aniston in der Hauptrolle haben und es wäre exakt der gleiche Film. Es würde nicht sich eine Sache ändern.
Aber Tom, was machen wir denn dann mit Catherine Heigl-Filmen?
Die gibt's ja gar nicht mehr. Die ist raus.
Nee, die hat jetzt gerade wieder was gemacht.
Serie gemacht, ne? Oder?
Mhm.
Serie zusammen gemacht hier mit von Scrubs. Wie heißt sie denn?
Sarah Chalky,
genau. Die haben zusammen diese Serie gemacht mit den beiden Frauen, die zusammen aufgewachsen sind. Und
die eine ist jetzt reich und
berühmt. Genau, war jetzt gerade auf Netflix einigermaßen neu draußen. Heißt im Original irgendwas mit Lane und auf Deutsch wieder ganz anders. So.
Ja. Muss man da reinzählen, meiner Ansicht nach.
Ja, gut, können wir vielleicht hat die einen zweiten Vornamen, Jennifer oder so, den wir bloß nicht kennen. Catherine Jennifer Heigl. So. Und schon passt du damit rein.
Ja, Yesterday, ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte ihn einfach nur mal als kleine Empfehlung oder als Neustart mit da reinpacken. Ebenfalls ein Neustart, ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber da habe ich den Trailer gesehen. Durch Zufall bei Amazon Prime, weil ich irgendwas beendet hatte und dann wurde er mir halt direkt automatisch angezeigt. Der heißt Ghosts of War. Startet am 12.3. und geht um einen Trupp von Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die ein Haus einnehmen sollen, das die Nazis besetzt haben. Und das gelingt ihnen wohl auch. Aber nachdem sie die Nazis aus dem Haus vertrieben haben, also so ein riesengroßes Anwesen, machen sich plötzlich merkwürdige, mysteriöse, unheimliche Dinge bemerkbar.
Das ist ein Horrorfilm, oder was?
Ja, und das ist so eine Mischung aus Weltkriegs- und Horrorfilm. Und da habe ich so einen kleinen Faible für. Deswegen für dieses spezielle Genre habe ich einen kleinen Faible. Guck mal, hier Dings, die Episode bei Heavy Metal von dem Bomberpiloten, der auf dieser Insel mit den Zombies abspringt.
Heavy Metal?
Ja, der Zeichentrickfilm.
Weiß ich nicht mehr, ey. Aus den 80ern.
Ja, oder auch jetzt zuletzt dieser Nazi-Zombie-Film.
Ich habe dir doch gesagt, ohne Letterboxd weiß ich nicht mehr, was ich letzte Woche geguckt habe. Also komm mir doch jetzt nicht mit Heavy Metal.
Ja. Habe ich nicht gesehen, aber habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Und ich bin gespannt. Der wird wahrscheinlich nix. Ja, der wird wahrscheinlich Murks, aber.
Aber ich habe da noch keinen einzigen Schauspieler irgendwie wiedererkannt.
Das sind alles Filmstars, Eddie. Ja, okay. Das ist die nächste Generation. Die müssen wir alle erst kennenlernen.
Okay. Ja, cool.
Ja? Ja. Gut. Theo Rossi, Skylar Aston und Brandon Thwaites.
Ja, wer kennt sie nicht?
Nee. Ja, klar. Okay, aber du kennst bestimmt Mark Wahlberg, Dwayne The Rock Johnson und Anthony Mackie, oder?
Ja.
Ja, die sind nämlich dann auch.
Nach Pain and Gain.
Genau, Pain and Gain ist ab morgen bei Amazon erhältlich. Eine Gruppe von Bodybuildern entführt einen Millionär oder reichen Mann und zwingt ihn dann, ja, durch Folter und alle möglichen anderen Geschichten systematisch sein ganzes Vermögen auf die drei Jungs zu überschreiben. Inszeniert von Michael Bay, der meiner Ansicht nach hier einen seiner besten Filme überhaupt abliefert. Weil er wirklich, weil diese Michael Bay-Art perfekt auf das passt, was dieser Film erzählt. Oder von dem dieser Film erzählt. Also, und ich glaube, er hat es noch nicht mal beabsichtigt.
Testosteron the Movie.
Quasi, ja. Ne? Aber komm, ich mochte den.
Das auf der einen Seite, aber ich finde das ja schon grundsätzlich eine gute Idee, Michael Bay einfach nichts inszenieren zu lassen, wo das amerikanische Militär eine große Rolle spielt, weil das genauso in die Hose geht wie jeder Jennifer-Film. Aber hier kriegt er es tatsächlich hin, finde ich, sowohl Mark Wahlberg als auch Dwayne Johnson vielleicht zu ihren besten beziehungsweise selbstironischsten Schauspielleistungen zu treiben. Also gerade wie die beiden irgendwie dieses ganze Bodybuilder-Business karikieren, fand ich super geil damals. Hab den sehr gefeiert, genau deshalb.
Ja. Ich muss auch sagen, ich hatte überraschend viel Spaß mit diesem Film.
Er ging mir vielleicht ein bisschen zu lang.
Ja, er war ein bisschen zu lang, ja. Da würde ich dir auch recht geben. Aber ja. Ich muss sagen, diese Bubblegum-Optik von Bay plus halt diese wilden Schnitte, die Kamerafahrten, das ganze Grelle einfach, das passt so wunderbar auf diesen Exzess, der hier geschildert wird, auf dieses, wir können alles irgendwie, wenn wir nur irgendwie die richtigen Dinge in die Hand nehmen und scheiß auf alles andere, so halt ohne Rücksicht auf Verluste, Kapitalismus, so. Das ist einfach perfekt, was Bay hier geschaffen hat. Man muss halt Bock drauf haben auf dieses wirklich schon anstrengende und hyperaktive Machwerk.
Ja, ich krieg auch so leichte Crank-Vibes gerade, ne?
Ja.
Ein bisschen. Wer war nochmal der Regisseur von Crank?
Das waren Brian Taylor und irgendwie Neville Dean und Taylor heißen die Regisseure. Das waren zwei Leute. Ja. So viel dazu. Und dann greifen wir nochmal vorweg. Am 15.03., also am Montag, läuft auf Amazon Prime oder ist auf Amazon Prime Sicario erhältlich. Und da sind wir uns, glaube ich, hoffentlich alle einig. Ein fabelhafter Thriller von Denis Villeneuve über eine junge, ja, Polizistin, die halt an eine Operation oder für eine Operation eingeteilt wird, die der Drogenmafia erheblichen Schaden zufügen soll, beziehungsweise den Geldfluss der mexikanischen Drogenkartelle stoppen soll. Und sie schließt sich dann einem FBI-Agenten oder einem nicht mal FBI-Agenten, er ist, glaube ich,
Also ist das nicht diese Drug Enforcement irgendwie Nummer,
ich glaube, ja,
also im Background, die da operiert?
Es wird nie so ganz klar, welcher Behörde James Brolin alias Matt angehört.
Ja.
Aber sie wird, also die FBI-Agentin wird ihm unterstellt, zusammen mit seinem Kompagnon Alejandro, und soll jetzt halt mit in die ganzen Kartellkriminalitäten eintauchen und da als Beraterin zur Seite stehen. Und das führt in eine Welt, die ist wirklich hoffnungslos, und in einen Krieg, der eigentlich schon verloren scheint. Und daraus schafft Denis Villeneuve nicht nur spannende Situationen und Roger Deakins nicht nur geile Bilder, sondern halt auch die ganzen Darsteller.
Ey, diese Szene im Speziellen, wie sie nach Mexiko fahren in diesem Konvoi.
Ja, super.
Ist mit der Musik und der Kamera und so, ist eine der wirklich intensivsten Kinoerlebnisse überhaupt. Also das ist wirklich...
Ja, plus die Schießerei in dem Stau, ne?
Genau, überhaupt der Spannungsaufbau, ja. Und wie sie dann immer auch wieder... zeigen, wie Emily Blunt sozusagen, also wir sehen das Ganze ja dann so ein bisschen auch, wie Emily Blunt das alles erlebt, und du kriegst richtig Schiss, und das ist nicht gerade Werbung für Mexiko, es tut mir so ein bisschen, ich war noch nie da, aber nach dem Film hatte ich auch nicht das Bedürfnis, direkt da mal hin. Also tut vielleicht dem Film ein bisschen, dem ganzen Land ein bisschen Unrecht, weil irgendwie alle Filme, die ich kenne, wo Mexiko eine Rolle spielt, da hast du das Gefühl, du wirst direkt auf der Straße gekidnappt, erschossen oder landest irgendwie drogenabhängig bei einem Kartell oder so. Ja,
oder
so.
Der hängt halt
oder hängst unter einer Brücke.
Ja, da hängen halt irgendwelche Leichen vor den Straßenlaternen, so, ne? Das ist schon.
Und jedes Mal, wenn ich irgendwo sehe, auf Facebook oder so, wenn einer in Mexiko Urlaub macht, denke ich immer so, wow, der ist aber mutig.
Das ist immer mein erster Gedanke. Fände ich auch gut für den Sicario-Trailer, so, weißt du? So einfach so als Stimme aus dem Off. Wer noch niemals in Mexiko war, will es nach diesem Film mit Sicherheit nicht mehr. So, genau. Aber das stimmt. Also die Bilder haben mich auch geflasht damals. Roger Deakins hat irres Zeug da gedreht. Was ich so ein bisschen schade fand damals, wenn ich mich dran erinnere, waren so diese etwas zu häufigen Rehaugen von Emily Blunt. Ich finde, die guckt sehr oft sehr, sehr erschüttert. So, da habe ich irgendwann gedacht, so, ja, brauche ich das jetzt noch 20 Mal? Habe ich schon 10 Mal gesehen. Aber ansonsten ist das bei all diesen vielen Filmen, die diese Thematik haben, nämlich der ganze Drogenschmuggel zwischen der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze, ist es definitiv einer von den Filmen, die rausstechen, fand ich auch.
Ja. Ja, ich mag auch den zweiten Teil nach wie vor. Der ist jetzt zwar nicht mehr ganz so stark wie der erste, weil da irgendwie auch meiner Ansicht so ein bisschen der moralische Anker in Form von Emily Blunt irgendwie ein bisschen fehlt. So, da kann ich verstehen, dass man den nicht so ganz an sich ranlässt. Aber trotzdem, ich
hoffe. Ja, der zweite ist eigentlich ein Revenge-Flick, wenn man es
genau
ehrlich.
Und ich hoffe aber, ja gut, der erste aber auch schon.
Ja.
Ja. Ich hoffe aber trotzdem noch immer noch auf den dritten Teil. Also ich möchte da gar nicht eigentlich, ich finde, das fühlt sich noch so ein bisschen unvollendet an. Also ich hoffe, sie schaffen es nochmal irgendwann, den wie geplanten dritten Film noch abzuliefern von Tyler Sheridan. Der hat ja inzwischen auch schon Regie geführt, der hat hier das Drehbuch nur geschrieben. Und das ist ja seine, gehört ja mit zu seiner Frontier-Reihe so gesehen. Und ich hoffe, er kann irgendwann den geplanten dritten Film nochmal realisieren. Finde ich geil.
Ja.
Ja. So. Und dann haben wir nochmal was Klassisches. Ja, etwas, was ein bisschen älter ist, das ich tatsächlich im Kino gesehen habe.
Ich auch.
Ja?
Ich weiß, was du sagst.
Die Hand an der Wiege.
Die Hand an der Wiege.
Die Hand an der Wiege.
Habe ich auch im Kino gesehen.
Startet jetzt bei Disney Plus. Ist ein Film, ja, über eine junge Frau, die geht eines Tages zum Frauenarzt, weil sie schwanger ist und muss feststellen, irgendwas ist nicht ganz richtig. Der Frauenarzt hat ja irgendwie nicht so wirklich seine Arbeit korrekt getan. Tatsache war, er hat den Handschuh abgezogen und hat dann halt so gesehen mit blanker Hand in ihrem Unterleib rumgefummelt so. Und das bringt sie halt zur Anzeige, woraufhin der Typ sich aus Schande umbringt. Problem ist, dieser Frauenarzt war verheiratet, hat eine Frau gehabt, die ebenfalls schwanger war und dieses Kind geht dadurch verloren, weshalb Rebecca de Mornay, die Ehefrau des Frauenarztes, jetzt auf Rache sind und sich halt als Kindermädchen bei eben Annabella Sciorra anstellen lässt, die Frau, die dafür gesorgt hat, dass ihr Ehemann sich umgebracht hat. Und daraus hat Curtis Hanson, ist auch geil, ne? 8 Mile, Wonder Boys, LA Confidential, hat einen schönen Thriller gemacht. Also, der vor allem von Rebecca de Mornay irgendwie, sag ich mal, lebt.
Ja, richtiger Psycho-Thriller, so im 90s-Stil. Wann kann der raus?
97? 90er, ja.
Irgendwie 97 oder was? Keine Ahnung. Und ja, war so richtig, ich glaube, nach Basic Instinct und so kam ja noch mal so eine Thriller-Welle. Das war echt ein guter Film. Ich erinnere mich immer noch an diese eine Szene mit dem Stöckelschuh. Da war irgendwie, ne, bringt da nicht irgendjemand irgendwen mit dem Stöckelschuh um? Keine Ahnung. Aber ja, der Film
92.
Habe ich 92 sogar. Ne, 15 war ich, siehst du? Ja. Der ist nämlich ab 16, glaube ich. Kann das sein?
Ab 16.
Und ich weiß noch, dass ich damals nämlich so happy war, dass ich reingekommen bin. Weil ich sah mit 15, muss ich fairerweise sagen, aus wie 9. Und deshalb war das ein großer Erfolg.
Das war der betrunkenen Frau an der Kasse in dem kleinen Kino, aber völlig egal.
Das war ihr ganz egal. Ja.
Hast du den gesehen, Tom?
Ich war natürlich viel zu jung, als der ins Kino kam. Also ich habe den tatsächlich nicht im Kino gesehen, aber irgendwann mal, ich vermute, dass das so ein Film ist, den ich irgendwann mal nachts so auf Dreisat gesehen haben könnte, von irgendeiner Party zurück nach Hause gekommen gewesen sein. Wisst ihr, wenn man so dann so die großartige Idee hat, so um 2:30 nachts voll betrunken den Fernseher nochmal anzumachen und dann irgend so einen Film sieht, bei dem man dann nochmal 2 Stunden hängen bleibt. Das könnte einer von diesen Filmen gewesen sein. Ich glaube, Julianne Moore hat da mitgespielt. Das ist die einzige wirkliche Erinnerung, die ich habe.
Stimmt, ja.
Wo ist das? Ich glaube, die hat da nicht in der Hauptrolle, aber ja, aber ich
erinnere mich
vage an den Film. Ja, ja, irgendwie so.
Ernie Hudson war auch noch mit am Start. Tatsächlich, Julianne Moore.
Ha. Und Rebecca de Mornay hatte doch so einen kleinen Hype nach dem Film, aber ich weiß nicht, ob dann da noch.
Ja, die hat damals bei den MTV Movie Awards, glaube ich, den Preis für den besten Badass oder die beste Bösewichtin oder sonst irgendwas gekommen. Da war ich noch, da gab es so einen geilen Song, immer wenn irgendwie, wenn es um ihre Figur ging, da kam dieser Song This Girl is Poison. Das fand ich ganz cool. Wurde immer so ein schöner Zusammenschnitt gezeigt.
Guck gerade mal, danach hat sie gemacht. Die drei Musketiere.
Jenseits, den mit Kiefer Sutherland und so?
Ich glaube, ja. Jenseits der Unschuld, Blindside, Straße in den Tod.
Blindside ist aber schon relativ frisch.
Also, aber nicht der mit Sandra Bullock.
Ach so, okay.
Ein anderer. Ja. Egal.
Wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und haben noch einen Streaming-Tipp, aber den gibt's erst nach der Werbung. Denn der ist der allerneueste von allen. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Beans TV. Heute mit Tom Westerholt am Apparat, beziehungsweise am Bildschirm. Und Etienne und ich natürlich auch am Start. Und wir haben noch einen Streaming-Tipp. Wir waren gerade bei unserem Streaming-Angebot oder Heimkino-Angebot für diese Woche. Und auf Apple TV Plus startet der erste Film von zwei der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten, nachdem sie den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht haben.
What?
Anthony und Joe Russo sind die Regisseure von ungefähr zwei Avengers-Filmen und zwei Captain America-Filmen, haben mit Avengers Endgame den erfolgreichsten Film aller Zeiten abgelegt und kehren jetzt nach Ewigkeiten zurück in ihre Heimat Cleveland, um einen sehr persönlichen Film zu erzählen, der auf einem Roman basiert. Geschrieben von einem ehemaligen Kriegsheimkehrer, der halt durch den Krieg traumatisiert wurde, in die Drogensucht gelangt ist und dabei auch noch gleich seine damalige Frau mitgerissen hat. Dieser, hier im Film wird er nur Sherry genannt, junge Mann, wird dargestellt von Tom Holland. Der lernt eines Tages eine junge Frau kennen, Emily, sie verlieben sich. Und trotzdem will sie nicht so wirklich bei ihm bleiben. Sie sagt, ey, ich möchte nach Kanada gehen, möchte dort nochmal studieren und so weiter. Das heißt, wir können nicht mehr zusammenbleiben. Diese Information oder diese Entscheidung stellt den jungen Mann so unter, Frust und Zugzwang und keine Ahnung, dass er sagt, okay, wenn die nicht mit mir zusammen sein will und sowieso weg ist, dann verpflichte ich mich jetzt für die Army und gehe in den Krieg. Das Ganze spielt in den 2000er Jahren, Anfang 2000. So,
ja. Also Irakkrieg.
Oder? Genau, Irak, Afghanistan. Und er wird Sanitäter im Krieg und das wirft ihn nachhaltig so aus der Bahn, dass er zum einen abhängig von Tabletten und Schmerzmitteln wird, aber diese Tabletten- und Schmerzmittelsucht ihn dann halt auch in die Heroinsucht treibt. Und das führt halt auch dazu, dass seine Freundin mitgerissen wird. Und ihre Sucht finanzieren sie sich mit Banküberfällen.
Okay, also wir haben, muss nur nicht so ein Kriegsdrama, ein Drogendrama,
ein Liebesdrama,
ein Thriller quasi.
Ja. Es ist alles in einem.
Liebesgeschichte.
Ja.
Ich hab so gedacht, als ich mir das angeguckt habe, auch gedacht, was ist denn das jetzt? Irgendwie so Military Heist Coming of Age. Ja. Ich bin super gespannt drauf, was die beiden Russos da echt alles in einen Topf geschmissen haben. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass die Szenen, die im Krieg spielen, habt ihr ja eben schon gesagt, zweimal Avengers, zweimal Captain America, dass das alles so ein bisschen zu geil wieder aussieht. So, also trotz der Backstory, dass schon klar ist, dass der Typ sich selber keinen Gefallen damit getan hat, zur Army zu gehen. Aber ich bin gespannt, ob das nicht auch wieder so ein bisschen diese Superhelden-Optik dann hat. Keine Ahnung. Aber da ist schon ziemlich viel drin im Topf, finde ich auch.
Der Filmkritiker David Ehrlich von IndieWire schrieb, dieser Film fühlt sich mehr wie ein Comicstrip an, als es die Avengers-Filme jemals getan haben. Mhm. Er fand den Film nicht gut.
Aber David.
David Ehrlich ist auch wirklich streng. Ich muss aber auch sagen, der Film ist dann doch hier und da einfach etwas zu viel des Guten. Ich habe ihn jetzt halt gesehen oder sehen können.
Überambitioniert
und dann halt, ja, etwas zu sehr Style over Substance.
Ja. Also das genau, was Tom auch befürchtet hat, dass er zu geil aussieht für die Themen, die er sozusagen
hat. Die Bilder im Irak oder im Krieg einfach, die Kriegsbilder, die sind geil, wirklich. Ja, also es ist breite Panorama und keine Ahnung, da gibt's so eine Sequenz, wo die Kamera über die Baracken der Soldaten so geht, so, weißt du, kopfüber, so wie der Tarantino zum Beispiel in Kill Bill oder was weiß ich. Also so wirklich eine richtig ewig lange Fahrt über diese ganzen Baracken und wie die da alle durch die Gegend wuseln und sich irgendwie entweder sich mit allen möglichen die Zeit vertreiben, sich gegenseitig irgendwie mit Handtüchern peitschen oder sonst irgendeine Scheiße machen, so. Also ist ein Aufwand echt groß. Aber ich musste mich dann auch irgendwann im Laufe des Films fragen, wofür? Ja? Also es geht ja eigentlich gar nicht darum, so. Es ist irgendwie alles so ein bisschen aufgeblasen um des Aufblasens willen, aber nicht wirklich um die Geschichte zu vertiefen, meiner Ansicht nach. Weil die Geschichte dreht sich eigentlich nur um diesen jungen Mann, ja, und seinen Werdegang und dann halt um die Frau, die er mit in den Abgrund reißt, so. Und das ist eigentlich so der Kern und das wäre eigentlich alles gar nicht nötig gewesen. Und du fragst dich dann, warum geht dieser Film 140 Minuten.
Ja. Ist er denn kurzweilig oder
war das? Nee, hast eben deswegen. Also er ist, ich habe schon auf die Uhr geguckt, weil er ist halt unterteilt wie das Buch in 6 Kapitel. Ja, und die werden auch immer alle schön fancy eingeführt und so. Und Alter, auch typisch irgendwie wie in einem Comicstrip. Du hast plus Tom Holland, ja, der meiner Ansicht nach ein bisschen zu jung wirkt für die Rolle. Obwohl der damalige Nico Walker, der Soldat, auf dessen Buch das alles basiert, der war damals auch jung. So, also er ist schon entsprechend, aber irgendwie zusammen mit seiner Co-Darstellerin, deren Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, die wirken beide wie so ein echtes Teenager-Couple, so, ja. Und die sollen aber im Film altern, ne? Das ist ja schon eine gewisse Zeitspanne, die dieser Film einnimmt. Und das wirkt aber nie so richtig. Obwohl die Russos auch echt nicht schonungslos unbedingt sind, was die Drogensucht angeht, so, ja. Aber dann gibt's dann auch so ein paar Szenen, die streifen dann so echt immer ganz knapp an der Lächerlichkeit vorbei. Oder sind halt das Klischee, das du halt schon wirklich auch in Drogendramen oder allen möglichen anderen Dramen schon sehr oft gesehen hast. So. Ich fand den allesamt in Ordnung, aber er schießt meiner Ansicht nach echt übers Ziel hinaus. So. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld von den Darstellern oder sowas, sondern eher, würde ich sagen, von den Russos, die halt einfach ja schon zeigen wollten, was sie können, aber das bei der Geschichte machen oder anwenden, die es eigentlich nicht nötig hat. Hm. So. Aber man muss auch mal sagen, und das finde ich halt auch schon krass, die kommen von Avengers, die kommen von, weiß ich nicht, der Marvel ganzen Familie so, von dem Studiosystem und entscheiden sich, nachdem sie den erfolgreichsten Film irgendwie aller Zeiten gemacht haben, so ein kleines Ding zu nehmen. So. Also so eine Drogengeschichte, das halt schon, sag ich mal, eine gewisse ja, Grundproblematik der Vereinigten Staaten irgendwie aufgreift. Also es war, dieses Buch soll wohl wirklich eingeschlagen haben, weil es diese, wie sagt man, Opiade, ja, oder diese Opiatkrise, also diese Tablettensucht in Amerika, also dieses Verschreiben von wirklich starken Schmerzmitteln, die halt in die Abhängigkeit führen. Das ist ein großes Thema wohl, gerade in der ruralen Gegend, in den ruralen Gegenden von Amerika. Und das greift der Roman halt wirklich und der Film halt auch echt gut auf, so. Aber es ist nicht das Eigentliche, was diesen Film auszeichnet oder was der Film erzählen will, so. Und das sind schon wichtige Themen da drin, aber sie gehen halt so im Bombast irgendwie unter.
Ja, also ich finde vielleicht genau die Zwickmühle gewesen, ne? Ja. Also das, genau wie du sagst, Daniel, ne, dass sie eigentlich quasi diesen eher kleineren Stoff hatten, aber natürlich selber auch wissen, so, wir sind die Russos, ich weiß nicht, ob das self-fulfilling prophecy ist, ob das selbstgemachter Druck ist oder keine Ahnung, denn also der Production Value scheint ja doch wieder irgendwie maximal fett geworden zu sein. Also den so klein zu lassen, wie die Geschichte eigentlich ist, haben sie sich dann ja doch nicht getraut.
Nee. Und wirklich auch Spielerei, ne? Jedes einzelne Kapitel wird irgendwie mit einer anderen Linse aufgenommen oder irgendwie eine andere Farbgebung getaucht, was am Anfang wie
so
halt wirklich.
Es wirkt so ein bisschen wie so ein Bewerbungsversuch, als ob sie mal so ein Portfolio von sich zeigen wollten, was wir alles drauf haben. Ja, die verschiedenen Genres, verschiedene ja. Looks und so.
Und vor allem Martin Scorsese beweisen, dass sie auch Kino können und nicht nur Rummelplatz.
Was haben die denn gemacht, bevor sie zu Marvel sind?
Safecrackers. Zum Beispiel.
Warte, das nochmal.
Mit George Clooney und Sam Rockwell. Wo sie halt Louis Guzman und so Sachen. Also so Leuten. War ihr Regiedebüt, wenn ich, oder ihr, also wie soll man sagen, ihr Durchbruch. Spielte damals in Cleveland, ja, und jetzt kehren sie, wie gesagt, mit diesem Film zurück nach Cleveland. Und finde ich schon ein netter Turn oder netter Bogen, den sie da spannen. Aber ja, sowas wie Safecrackers, das war noch klein. Überschaubar und irgendwie relativ auch, weiß ich nicht, geerdet inszeniert, ja. Und das.
Aber der hieß nicht im Original Safecrackers, oder?
Ich glaube nicht, dass der im Original Safecrackers hieß.
Weil der Name. Der
hieß Welcome to Collinwood.
Ah, ja, den kenne ich, glaube ich, gar nicht, aber den habe ich schon mal gehört, den Namen. Welcome to Collinwood.
Ja. Das ist aber der mit Dings, ne? Mit George Clooney. Ey, den kennst du noch nicht?
Ich glaube nicht.
Oh, guck dir den mal an. Ich fand den sympathisch. Hast du den gesehen, Tom?
Ich weiß gar nicht. Hat da George Clooney mitgespielt? Ich war gerade unsicher, als du es gesagt hast.
Ja, George Clooney spielt
Sam
da.
Sam Rockwell spielt da mit.
Und Bill Macy, William H. Macy.
Ja, George Clooney spielt da einen alten Safeknacker oder einen Safeknacker, der im im Rollstuhl sitzt und der den halt beibringt, wie man einen Safe aufknacken muss. Also aufbrechen muss.
Oh Gott. Das war ewig, also wirklich gefühlt ewig her, dass ich den mal gesehen habe. An Sam Rockwell konnte ich mich erinnern, an George Clooney im Rollstuhl tatsächlich nicht mehr.
Ja, also wirklich ein sehr sympathischer, charmanter Film. Ich habe den gern geguckt. Mhm. Das war so eine typische Loser-Ballade.
Doch, ich glaube, ich habe den auch gesehen, aber komplett vergessen. Ja. Jetzt, wo ich den Trailer hier so durchskippe, kommt mir das ein oder andere.
Ja, ja.
So ein bisschen Ladykillers-mäßig auch, ne? Wirkt der gerade.
Ja, von der, ja, ja, von der Farbe.
Sag mich nein, wenn es nicht stimmt.
Ja, nein, ich verstehe, wo deine, nein, ich verstehe, wo deine Erinnerung oder dein Gefühl herkommt, so. Verstehe ich.
Ja.
Ja. Ja, Cherry. Aber ich würde sagen, sollte man sich schon einfach mal, kann man sich schon mal angucken, auch wenn er hier und da seine Schwachstellen hat.
Okay.
Ja. So. Ja,
allein aus Neugierde.
Genau, eben allein aus Neugierde. Ja. Und er ist ja wirklich gut gemacht. Man kann sich ja wirklich schon, der sieht ja schon geil aus. Also kann man jetzt nicht abstreiten. So, wollen wir jetzt ein bisschen nostalgisch werden?
Ja.
Ja?
Lass uns über.
Noch nostalgischer.
Noch nostalgischer, ja.
Ja, über das. Weiß nicht, wir. Tom, wann bist du geboren? Was bist du für ein Jahr?
Müssen wir da echt drüber reden?
75? 74?
Ja. 75? Ja, bin ich nicht der Älteste hier. Geil. Ja, wir haben wieder mal einen. Ihr habt es gefordert. Wir haben natürlich auf eure Wünsche gehört. Wir haben einen kleinen Retro-Rückblick. Hier. Eine kleine Matz dazu. Bitteschön. So. Das waren. Das waren die 10 erfolgreichsten Filme des Jahres 1977 in Deutschland.
Kein Star Wars?
Star Wars kam erst im nächsten Jahr. Star Wars ist erst für das nächste Jahr entscheidend. 78 war in. Und da ist er ungeschlagen. Also wirklich, da ist er ungeschlagen. Ich habe auch gedacht, 77 müsste eigentlich das Jahr sein, das, in dem auch Star Wars in Deutschland.
Okay, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen auf falsche Filme vorbereitet, wenn es nach deutschem Release geht.
Wieso? Ach, du hast international genommen, oder was?
Ja, weil, wenn du sagst, Filmjahr 1977, habe ich natürlich geguckt, was 1977 dann auch quasi produziert wurde.
Produziert wurde, ja, aber dann musst du ja natürlich dazu rechnen, dass die produziert werden, dann kommen sie ins Kino und erst dann werden die Einspielergebnisse erhoben. Aber jetzt.
Ich wusste nicht, dass es nach Einspielergebnissen
geht. Ja.
Okay, aber egal. Lass
über. Aber das waren jetzt die deutschen Kinocharts von 1977.
Genau, das waren die erfolgreichsten, die 10 erfolgreichsten Alter. Filme im Jahr 1977 in Deutschland. Auf Platz 10
haben
war
wir
da.
Einen Scheißgeschmack in diesem Land. Unfassbar.
Jetzt, naja, komm. Auf Platz 10 war die Brücke von Arnheim. Ja, kann man schon mal sagen, ist eigentlich jetzt nicht der verkehrteste Geschmack so. Ja, Richard Attenborough.
Das ist richtig.
Inszeniert mit einem bombastischen Staraufgebot eine wirklich misslungene Militäraktion im Zweiten Weltkrieg, wo 35.000 Soldaten, alliierte Soldaten, hinter den feindlichen Linien abgeworfen werden, in Holland. Um halt diverse Brücken einzunehmen. Leider sind diese Brücken, beziehungsweise werden diese Leute oder diese Fallschirmjäger werden halt verstreut und falsch abgeworfen und landen oder geraten genau zwischen die Fronten von zwei Panzerdivisionen und die Kacke ist am Dampfen. Ja. Großes Militärkino.
Operation.
Bitte?
Operation Market Garden hieß das damals, was sie da verfilmt haben, was da in die Hose gegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass das so einer dieser Filme war, dem hinterher ganz massiv so historische Ungenauigkeit vorgeworfen ist und dass da irgendwie vieles verdreht worden ist. Ich glaube, dass man das damals in einem Film einfach noch viel übler genommen hat, als das heute so der Fall ist. Daran kann ich mich erinnern. Und ja, und wie du gesagt hast, Starbesetzung halt, ne? Also ja. Sean Connery, Michael Caine, Maximilian Schell,
Robert Redford.
Ja, genau.
Ich erinnere mich, dass es bei Battlefield 1942 eine Karte Market Garden gab.
Ja, siehst du? Ja? Das basiert dann
sehen, offensichtlich basiert das
darauf. Ja. 1.600.000 Zuschauer wollten diesen Film sehen. 1.700.000 Zuschauer wollten tatsächlich Der tolle Käfer in der Rallye Monte Carlo sehen. Das ist die zweite Fortsetzung von Ein Käfer dreht auf. Herbie. Nee, Ein toller Käfer, Entschuldigung. Herbie. Nicht Dudu. Nicht verwechseln. Dudu war Deutschland, Herbie war Amerika.
Echt?
Ja. Herbie? Ja,
aber ich habe den als Kind auch immer Herbie genannt und habe aber die deutschen Filme geguckt. Aber hieß der nicht, er hatte, Moment, er hieß doch auch Herbie, ein toller Käfer und sowas. Ja,
Herbie ist ein toller Käfer. Amerika. Dudu ist Jimmy Bondi. Deutschland. Also beziehungsweise mit deutschen Beteiligung.
Deutscher
Beteiligung.
Film.
Ja, ja.
Dudu.
Dudu. Der gelbe Käfer.
Den kenne ich nicht.
Nee.
Ja. Nee.
Ach komm.
Kenne ich nicht. Ich habe das Original geguckt. Dudu,
der. Ja, und der Witz ist, dass das ja auch noch parallel gelaufen ist, alles. Ne? Also ja. Es war ja nicht irgendwie das eine, weiß ich nicht, dass da 20 Jahre zwischengelegen hätten, sondern das war beides 70er. Und das Verwirrende war, dass die ganzen Herbie-Käfer halt einfach dann auf Deutsch ganz ähnliche Titel hatten, wie die deutsche Filmserie, das Franchise, was es halt auch gegeben hat damals. Ja. Ein Käfer geht aufs Ganze, ja. Ein Käfer gibt Vollgas. Ein Käfer auf Extratour, das sind so geile deutsche 70er-Jahre-Filmtitel.
Krass.
Aber ja, zwei unterschiedliche Käfer und zwei völlig unterschiedliche Produktionen vor allen Dingen. Ja.
Zwei tolle Käfer räumen auf. Dudu.
Dudu. Fand ich super. Zwei tolle Käfer räumen auf, ist klasse.
Ich gar nicht. Nee.
Ja. Okay. Und hier geht's nach Ein toller Käfer und der Fortsetzung geht's jetzt darum, dass Herbie halt in der Rallye Monte Carlo mitfahren soll, also in der Rallye von Paris nach Monte Carlo. Und dabei verliebt sich nicht nur Herbie in dieses blaue Auto, sondern auch sein Vater in die Fahrerin von dem Blau. Hey, was natürlich man damals nicht noch gemacht hat. Ja, was soll ich sagen? Das war Disney damals. Ja? Man kann auch ein Auto. Ich meine, Cars, komm. Hat sich einer über Cars beschwert? Nein.
Ja, nee, ist alles in Ordnung. Ja,
es wurde
Objektophilie
nur,
oder wie heißt das dann?
Ja, ja. Es wurde nur ein legendärer Fauxpas begangen, denn dieser Film wird dadurch aufgepeppt, dass eine Bande von, weiß ich nicht, Geldräubern oder sonst irgendwas Kohle im Tank von Herbie verstecken. Und wie jeder weiß, ist bei einem Käfer der Tank unter der Motorhaube. Also man muss die Motorhaube aufmachen und dann halt kann man da irgendwie tanken. Und das haben sie für diesen Film geändert. Da haben sie mal einfach einen Tankstutzen irgendwo an die Seite gepackt, damit die halt da ihren Schlauch reinfüllen können, in dem sich das Geld befindet.
Ja, ich glaube, die gibt's auch alle auf Disney Plus, die Herbie-Filme. Die
alten, ich hoffe es. Ne? Ja. Ich hoffe es.
Mit Don Knotts. Der mich immer an Olli Schulz erinnert tatsächlich ein bisschen.
Ja?
Ja, achtet mal drauf. Wenn okay. Ihr den, das ist der gerade links im Bild war. Der hat so eine ähnliche, ich weiß nicht, muss ja mal Olli Schulz, wenn ich mich hinsehe.
Naja. Gut. Auf Platz 8 mit 1.900.000 Zuschauern ist ebenfalls ein Sequel. Und zwar der dritte Teil der Airport-Reihe. Airport 77, verschollen im Bermuda-Dreieck.
Verschollen im Bermuda, das war so ein ZDF- oder ARD-Abendfilm, wo du wahrscheinlich sogar anrufen konntest, ob der kommt oder so. Den habe ich als Kind irgendwann auf jeden Fall im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch. Und der war krass, ja, da habe ich richtig Schiss gehabt.
Der Wunschfilm im Ersten.
Ja. Da gab es auch mal die Batman-Filme, wo ich dann ungefähr 30 Mal angerufen habe, in der Hoffnung, dass ich es beeinflussen kann. Danke für Ihren Anruf, Ihre Stimme wurde gezählt.
Ja. Ja.
Und dann aber zur Belohnung den beschissensten von allen mit George Clooney sehen zu dürfen.
Ja.
So, ach, der war das.
Ja, hier verschollen im Bermuda-Dreieck geht es um James Stewart, der mit jeder Menge Kunstschätze im Flugzeug durch die Gegend fliegt, um die zu einem Museum zu bringen. Und in dieser Maschine befinden sich auch noch ein paar Kunsträuber, die halt eben diese Kunst an sich bringen wollen. Und der Pilot Jack Lemmon hat halt das Problem, dass diese Maschine jetzt im Bermuda-Dreieck in einen Sturm gerät und dann halt auf dem Meer abstürzt. Und jetzt müssen da halt berühmte Nasen wie Christopher Lee, James Stewart, Jack Lemmon und natürlich George Kennedy, der wieder im Tower hockt, müssen jetzt versuchen, die Sache zu retten. Oder beziehungsweise diese Menschen da aus dem...
Sind die nicht unter Wasser noch auf so einer Klippe?
Das ist so geil.
Die sind, glaube ich, mit dem Flugzeug, es ist abgestürzt, es ist untergegangen und es hängt auf der Klippe unter Wasser.
Ja, das nennt man Katastrophenfilm.
Ja.
Nach Airport.
Keine leichte Situation. Ja.
Nach Airport 75 kam Airport 77 und wurde abgeschlossen durch den vierten Teil Airport 80, die Concorde. Den fand ich auch noch cool.
Ja.
Ja, den fand ich auch noch cool. Ja. Ja. So, dann geht's weiter mit Eishockey. Auf Platz 7.
Ja.
2.100.000 Zuschauer wollten Schlappschuss sehen. Ein Film von George Roy Hill. Der Mann, der zusammen mit Paul Newman schon Der Clou gemacht hatte und den er hier jetzt als, ja, Eishockey-Profi inszeniert. Es geht um ein Eishockey-Team, das nochmal versucht, irgendwie, ja, alles auf eine Karte zu setzen, beziehungsweise nochmal richtig groß durchzustarten, nachdem bekannt wird, dass der größte Arbeitgeber im Ort Massenentlassungen vornimmt und dann halt auch der Besitzer des Eishockey-Teams glaubt, dass dadurch halt das Team irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, eben weil halt keine Menschen mehr in diesem Ort vorhanden sind. Und deswegen versucht man mit ein paar rabiaten Spielern und einem alteingesessenen Profi und so weiter jetzt die Meisterschaft zu gewinnen. Das wollten 2 Millionen Menschen sehen.
Können wir irgendwann einfach noch mal ganz gesondert über die bescheuertsten deutschen Filmtitel aller Zeiten reden?
Ja gut, er heißt Slapshot, oder?
Ja, aber Slapshot, das kann man natürlich jetzt unter Zuhilfenahme von vielen Drogen als Schlappschuss übersetzen, aber was ist denn da schiefgelaufen, ey? Sind wir mal ernsthaft?
Ja, ich hab keine Ahnung.
Bei Schlappschuss denke ich irgendwie automatisch an, da kommen wir gleich auch noch zu, an was ganz anderes, aber mit Sicherheit nicht an einen Eishockey-Film.
Ja.
Unfassbar.
Aber da gab es doch nochmal ein Remake von.
Nee, es gab eine Fortsetzung. Es gab zwei Fortsetzungen. Schlappschuss 2, die Eisbrecher, und Schlappschuss 3, Juniorliga.
Jetzt wird zurückgeschlappt.
Ja. Gut. Aber es geht noch schräger. Es waren die 70er, meine lieben Freunde. 2.750.000 auf Platz 6 wollten The Rocky Horror Picture Show sehen. Und das ist nicht Wiederaufführung oder sonst irgendwas, sondern das ist tatsächlich einfach ein guter Erfolg gewesen hier in Deutschland. Obwohl es in Amerika halt ein Flop war. Gilt als
Kultfilm in Deutschland. Da gab es ja noch bis, weiß ich nicht, in die 90er Jahre regelmäßig, weiß ich noch, gab es diese Rocky Horror Picture Show und Blues Brothers Vorführung, wo die Leute dann mit Wasserpistolen ins Kino gegangen sind und
weiß nicht was
und Klopapierrollen geworfen haben und so. Das war eine Zeit lang, war das richtig angesagt.
Ja. Für all diejenigen, die jetzt wirklich überhaupt nichts von diesem Film jemals gehört haben, es geht hier um zwei junge Studenten, Brad und Janet, die wollen ihren Professor besorgen, haben eine Autopanne und landen halt dann im Schloss von Frank N. Furter, der hier sein alljährliches Treffen mit allerlei Wesen vom Planeten Transsilvanien veranstaltet und ihnen dieses Mal einen künstlichen Menschen präsentiert, nämlich Rocky Horror. Und dann?
Wie? Also es ist ein Musical, muss man sagen.
Ja, genau. Dann wird viel gesungen und es wird viel gevögelt. Ja. Muss man ja auch sagen.
Ja. Der aus Menschenteilen zusammengeschraubte Eddie, gespielt von Meatloaf übrigens.
Mhm.
War, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt das Filmdebüt gewesen ist von Meatloaf, der damals schon einigermaßen erfolgreicher Musiker gewesen ist. Taler, ja, eigentlich für die Zeit damals, also passte natürlich so in die 70er, ne? Aber aufgrund der vielen moralischen Anspielungen auch deshalb, glaube ich, in Amerika einigermaßen gefloppt ist. Ich glaube, der war da schon 2 Jahre alt, oder? Ist der nicht tatsächlich sogar von 75 gewesen, der Film, und 77 erst nach Deutschland gekommen oder so?
Das kann gut sein. Das würde auch erklären, warum der so erfolgreich war.
Ja,
du hast recht, 75.
War für das amerikanische Publikum damals irgendwie viel zu anstößig. Und bei uns hat er aber irgendwie in Zeiten von diesen ganzen 70er Jahre Softpornos, die ja eh in Deutschland im Kino gelaufen sind, damals hier so Schulmädchenreport und so, hat der einfach ganz gut funktioniert, so mit Männern in Strapsen.
Ja, aber es ist schon irgendwie faszinierend, das war schon so diese Experimentalphase mit auch Clockwork Orange und so Filme, die schon, also das ist schon sehr, alles sehr abgefahren und so, aber teilweise mit unglaublichen Leuten im Cast, ne? Wir sehen hier Susan Sarandon, Tim Curry, Ja, Meatloaf hast du schon gesagt, also ist schon krass, aber wenn ich, also ich habe den, glaube ich, einmal nur gesehen, da war ich viel zu jung. Und wirklich ein bisschen verstört, weil ich das halt überhaupt nicht mehr zusammensetzen konnte, was das eigentlich ist, was ich da gerade gucke. Also ganz, ganz komisch.
Ja, es ist halt wirklich den, Kunst. Ne? Wenn du den wirklich als junger, keine Ahnung, Boy guckst, so, dann fragst du dich halt wirklich, was ist das, was wollen die mir da erzählen? Aber ich muss sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich eigentlich nur alles albern. Ja, also ich habe diese sexuellen Untertöne, die habe ich da gar nicht so gerafft, also auch gar nicht so zur Kenntnis genommen. Und dass Susan Sarandon die ganze Zeit an Unterwäsche rumrennt und ihr Touch Me, Touch Me, Touch Me, Touch Me singt und so. I wanna feel dirty, das, ja gut, bist du halt dreckig. Was soll's?
Dann geh halt Dusche.
Ja, geh Dusche. Ja, aber wie gesagt, die Deutschen hatten Bock drauf. 2.750.000. So. Und wie es weitergeht mit den Top 5, erfahrt ihr nach der Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Tom Westerholt, Etienne Gardet und meiner Wenigkeit. Wir sind im Jahr 1977. Wir schauen uns die 10 erfolgreichsten Filme in Deutschland an. Und wir haben jetzt schon 5 Filme abgearbeitet. Jetzt kommt die Top 5. Und ihr glaubt nicht, was auf Platz 5 ist. Mit 3.150.000 Zuschauern. Ein irrer Typ.
Das ist Adriano Celentano?
Passt. Anderes Land.
Aber irgendeiner von denen. Ja, dann der Franzose.
Genau! Jean-Paul Belmondo. Ja. Bebel, wie er auch so schön genannt wird. Der spielt hier einen Stuntman, der ausgerechnet am Tag seiner Hochzeit sich auf einen Job einlässt und dadurch die Hochzeit halt platzt, weil der Stunt halt irgendwie schief geht. Ist übrigens Claude Chabrol. Nee, nicht Claude Chabrol. Doch. Und ja, seine Frau trennt sich daraufhin von ihm und ja, bandelt mit irgendeinem anderen an. Mit einem Darsteller namens Bruno Ferrari. Nee, Quatsch. Sie hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf ihn, verlässt ihn und er versucht jetzt mit einem neuen Engagement sie zurückzugewinnen. Denn er muss einen schwulen Darsteller namens Bruno Ferrari dubeln, der halt dann auch von Jean-Paul Belmondo gespielt wird. Ja, also Belmondo in einer Doppelrolle, der sich dann auch gleichzeitig noch selbst irgendwie hinterher stellst. Und ja, rausgekommen ist ein irrer Typ.
Vor allen Dingen, sie machen da jetzt in diesem Trailer, zeigen sie die Transformation von Jean-Paul Belmondo zu dem Typen.
Ja, also von Mike zu Bruno.
Und er sieht halt einfach genauso aus. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt so unerkennbar geworden ist durch diese krasse Maske, ja, die er trägt. Glaube ich, in der Einzelnen haben sie einfach
komplett. So wie in den Inspector Clouseau-Filmen, weißt du? So, wo du auch immer jede Zeit genau siehst, irgendwie, wer das ist, aber nee, da hat er doch mal einen schiefen Bart im Gesicht. Ja. Das ist eh so die Zeit gewesen, ne? Wo so Typen im Kino total erfolgreich gewesen sind. Adriano Celentano hast du eben schon gesagt, oder auch, man kommt auch sofort, finde ich, auf Louis de Funès und so.
Ja, das sind, Pierre Richard.
Aber das sind, ja, Pierre Richard, genau. Das sind genau die Filme gewesen, wenn die dann später im Fernsehen gelaufen sind. Und mein Vater fand das total witzig. Ich habe die ganzen Filme mit meinem Vater damals geguckt, so Sonntagnachmittagsprogramm. Da liefen so Filme mit Jean-Paul Belmondo und Adriano Celentano und Louis de Funès. Und dann hat man das geguckt irgendwie auf dem Sonntagnachmittag und hat sich schlapp gelacht.
Ja, ich habe auch vor ein paar Wochen mit meinem Sohn seinen ersten Louis de Funès-Film geguckt.
Welchen?
Die Politesse von Saint-Tropez oder wie der heißt. Kann das sein?
Der Gendarme von
Saint-Tropez. Und irgendwann ist mein Sohn wirklich so nach einer Dreiviertelstunde ausgestiegen. Es war einfach too much. Und dann ist mir erst mal bewusst geworden, wie unfassbar hektisch das ist. Also sowieso Louis de Funès, aber es ist ständig so die ganze Zeit wird einfach nur. Und er hat original nichts gerafft. Worum geht's da eigentlich? Wer ist was? Was will A? Was will B? Warum ist hier C? Und ich hab's dann wieder
ADHS gepresst auf Leinwand.
Ja, ohne Scheiß. Ne? Und damit sind wir aber groß geworden.
Ja. Damit sind wir groß geworden, Freunde. Jetzt fragt ihr euch.
Ja, aber die sind ja alle, diese ganzen Filme, auch Jean-Paul Belmondo, dann, was wir schon gesagt haben, Adriano Celentano, Terence Hill und Bud Spencer, diese ganzen Filme sind durch eine unfassbare Hektik und Slapstick, dann dazu noch diese komische deutsche Synchronisation, die wir ja alle lieben, aber die auch auf jeden Fall sehr eigen ist. Und schon hast du so ein wirklich, so ein eigenes Genre der 70er Slapstick-Comedy, europäischen, weiß ich nicht, wie man das nennen mag.
Oder halt europäisches Kino auf dem Höhenflug, ne?
Ja.
Also, denn wir kommen noch weiter. Wir haben das Thema noch nicht beendet. Bevor wir nämlich dazu kommen, müssen wir aber vorher noch mal in den Krieg. Und zwar auf dem 4. Platz. Ja, vierten Platz mit 3.600.000 Zuschauern. Steiner, das Eiserne Kreuz. Dass ein Sam Peckinpah-Film wirklich mal ein Kassenschlager ist, das würdest du heute nicht mehr glauben. Ja. Hier geht es um Steiner, einen Korporal, der sich halt im Krieg bewährt. Er nimmt eine russische Stellung ein und wird daraufhin zum Feldwebel befördert und einem Hauptmann Stransky, dargestellt von Maximilian Schell, unterstellt. Und dieser Stransky will unbedingt das Eiserne Kreuz und lässt sich daraufhin zu diversen miesen Aktionen, bis dann halt irgendwie die Situation folgende ist, dass die Deutschen überrannt werden und Steiner mit seinem Trupp irgendwie versucht, sich durch die feindlichen Linien zu schlagen, um halt eben alle in Sicherheit zu bringen, dargestellt von James Coburn. Und dann nehmen sie irgendwann nochmal eine russische Stellung ein, die von komplett Frauen besetzt wird und so weiter und so fort. Ja, und es ist ein richtig dreckiger, ungeschönter, männlicher Kriegsfilm von einem der, ja, vermutlich eigensinnigsten Regisseure, die wir so hatten, aber dem wir auch eine Menge Zeitlupen-Action zu verdanken haben. Nämlich eben Sam Peckinpah.
Sehr explizit, ne?
Ja, also sehr explizit.
Schon ganz schön blutig aus.
Und jetzt wären wir wieder bei dem Schmuddelkino, was Tom vorhin erwähnt hat. Dieser Film ist nämlich entstanden oder durfte oder konnte erst entstehen oder konnte erst in Jugoslawien gedreht werden mit den Geldern von Wolf C. Hartwig. Und Wolf C. Hartwig war der Produzent von Schulmädchenreport.
Aha.
Ja.
Ach.
Da fließt die Kohle
hin. Da fließt die Kohle hin.
So. Ja, da ist das Geld verdient worden. So,
jetzt mal ganz ehrlich, hands down, Leute, euer Lieblingsteil? Meiner, der vierte.
Ich mag den zweiten tatsächlich.
Okay, ich habe komplett gelogen. Bei dir stimmt's aber, ne? Ich hab keine Ahnung.
Hast du nie einen Steiner-Film gesehen? Also ich kenne auch nur den 1 und 2.
Ja, bestimmt ich mal als junger Mann da mal reingeseppt und geguckt, was ist denn da los, aber nicht bewusst mal komplett einen
Film geguckt. Aber wirklich, guck dir mal so ein paar doch. Doch, Mann.
Guck mir.
Du kannst nicht sagen, ich habe nur Zeit für Gutes und
blablabla. Dann guck ich Schulmädchenreport nicht.
Nee, du sollst nicht Schulmädchenreport gucken, du sollst Steiner gucken.
Ach so, Steiner. Ja, doch, Steiner habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Weiß ich nicht mehr. Aber ich dachte,
Ich
rede von Schulmädchenreport.
Ich habe letztens
tatsächlich. Jetzt hat das.
Jetzt, okay, das habe ich falsch verstanden.
Ja.
Ich habe tatsächlich Teil 10 geguckt. Letztens.
Warum?
Weil Tino Hahn gesagt hat, lol, guckt euch mal Schulmädchenreport 10 an, da gibt's eine geile Exorzist-Anspielung. Ja, und tatsächlich gibt's da eine Exorzist-Anspielung. Da wird 10 Minuten darauf verschwendet, dass da irgendwie so ein Typ ankommt, der den Teufel aus so einem jungen Mädchen austreiben will und die ganze Zeit mit dem Buch von der Exorzist, mit der Vorlage von dem Autor, ich weiß nicht, wie er genau heißt, durch die Gegend rennen und das so ein bisschen als seine Bibel handhabt. Und dann ist dann wirklich so eine Exorzismus-Szene in diesem Film drin.
Und diese Information, das finde ich interessant, reicht aus, damit du dir Schulmädchenreport 10 anguckst.
Ja, weil überraschenderweise war Heine Lauterbach auch noch mit am Start. Na
dann.
dann muss man. Ich glaube, im Drehbuch stand das auch ganz anders. Das war eine Verwirrung damals. Er sollte es eigentlich mit dem Teufel auf einem Mädchen treiben. Und das ist dann ganz falsch rübergekommen.
Ja.
Und dann. Ja, Exorzisten.
Ist das jetzt Szene. Wahr oder ist das Quatsch?
Das ist natürlich Quatsch gewesen.
Okay.
Ich musste nur gerade im Zusammenhang mit Schulmädchenreport an diese, könnt ihr euch daran noch erinnern? Parallel diese Eis am Stiel-Filme, ja, die es gab. Das war doch im Endeffekt genau das Gleiche, oder?
Na, die waren harmloser.
War genau das Gleiche eigentlich.
Also Eis am Stiel, wenn man sich das jetzt so, ich meine, ich habe die auch nur bis Teil 6 gesehen, aber
nur.
Was man halt macht. Wenn man allein zu Hause ist. Die waren aber meiner Ansicht nach immer harmloser.
Aber es gab noch sowas wie Eis am Stiel. Wie hieß das denn?
Lass Juckenkumpel?
Nee, Eis am Stiel war doch
auf der
italienisch,
Alm,
oder?
Eis am Stiel war israelisch.
Weißt israelisch. Du?
Israelisch.
Hier, wie heißen die Pop? Wie heißt es? Popsicles oder so?
Mhm.
Das ist von den Jungs, die Canon gegründet haben. Der erste Eis am Stiel.
Ja. Saki Neu und Yiftach Katsu.
Menachem Golan und wie heißt der andere? Menachem Goran Globus, glaube ich. Ja. Joran Globus. Ja. Aber wir waren bei Steiner.
Ja,
Steiner
hast du
gesehen.
Wie sind wir jetzt da auf Eis am Spiel gekommen?
Ja, weil ich gesagt habe, dass der Schulmädchenreport-Produzent das Ding finanziert hat.
Ja. Na gut.
Und ich habe mir halt tatsächlich einfach aufgrund dieser Information von Tino Hahn, habe ich mir halt diesen Schulmädchenreport 10 angeguckt. Aber in der geschnittenen Fassung, muss man dazu sagen. So, und jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zu dem, was die 70er ausgezeichnet hat. Die Top 3. 4,8 Millionen Menschen wollten zwei außer Rand und Band sehen. Bud Spencer und Terence Hill als Kleinganoven, die durch Zufall in der Polizeirekrutierung landen und ja, jetzt nicht einen Supermarkt ausrauben, wie sie eigentlich vorhatten, sondern Polizisten werden. Und dann halt diverse Scheiße anrichten, beziehungsweise auf die Spur eines Drogenrings kommen, wie es dann immer so ist. Oder außer Rand und Band. Ja. Großartig, oder?
Absolut. Also keinerlei Kritik daran. Kann ich bestens verstehen. Wäre ich damals auch für ins Kino gegangen, wenn ich den im Kino hätte sehen können. Bud Spencer und Terence Hill ganz weit vorne. Ich mochte zwar ihre Western immer lieber als das, was sie später gemacht haben. So diese Dinger da, die dann in Miami gespielt haben oder so. Das fand ich schon nicht mehr so super. War mehr so Fan von Recht und linke Hand des Teufels oder Vier Fäuste für ein Halleluja, fand ich irgendwie immer besser, aber es ist definitiv eins meiner Karriere-Highlights gewesen, als ich vor 2 oder 3 Jahren vielleicht, Terence Hill mal getroffen habe, weil der ja dann im Alter von irgendwie knapp 80 nochmal diesen Film gemacht hat, Mein Name ist Somebody, so an die Nobody-Filme angeknüpft, so ein bisschen als, ich fand es einfach sehr rührend damals. Und hab den kennengelernt und so ein toller Typ, unheimlich charismatisch. Also insofern, Bud Spencer, Terence Hill, gehört genau dahin in die Top 3.
Ja, hat auf jeden Fall, also die beiden haben meine Kindheit und Jugend auf jeden Fall geprägt. Also das war überall, wenn man mit den Eltern irgendwie zu anderen Freunden gefahren ist und dann die Kinder abgeschoben wurden, damit die Eltern sich unterhalten können vor dem Fernseher. Oder so, dann da hatte immer einer einen Videorekorder und irgendein Bud Spencer Terence Hill Tape, was dann alle Kinder, irgendwie 5 Kinder saßen dann vorm Fernseher und haben Bud Spencer und Terence Hill geguckt und das war dann von, weiß ich nicht, 5- bis 13-Jährige saßen alle vorm Fernseher und haben Bud Spencer und Terence Hill geguckt. Ja. Und wir haben das auch nachgemacht. Wir haben dann diese Schlaggeräusche von tsch, 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 haben wir versucht, alles nachzumachen. Das war eine gute Zeit.
Übrigens, da stand eben, wie du es vielleicht gesehen hast, Regie und Drehbuch von E.B. Cluchet oder Clasher oder Klatscher oder keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Das ist tatsächlich der Mann, der auch die linke und die rechte Hand des Teufels und 4 Fäuste für ein Halleluja inszeniert hatte. Mhm. Ist eigentlich ein Kameramann gewesen und heißt eigentlich Enzo Barboni. Ja, und hat sich halt dieses Pseudonym gegeben, um dann diese Filme mit ihnen, mit den beiden zu drehen. Hat er dann später auch noch mal gemacht. Aber, Freunde, es kommt ein Bud Spencer und Terence Hill Special. Wir haben hier diverse Möglichkeiten gefunden, da was Schönes draus zu machen. Wir stecken tief in der Vorbereitung. Dementsprechend ein bisschen Geduld. Und deswegen würde ich jetzt auch schon schnell zum nächsten.
Fun Fact zum Schluss, wusste ich auch lange Zeit gar nicht. Bud Spencer, Terence Hill in Amerika, völlig unerfolgreich. Kennt fast kein Mensch in Amerika, habe ich irgendwie jahrelang wirklich ganz anders geglaubt, dass die da drüben genauso eine große Nummer gewesen wären wie hier, aber ist ein fast rein europäisches Kinophänomen gewesen. Ja,
so wie David Hasselhoff.
Oder Belmondo.
Ja, genau.
Oder Lionel Richie.
Echt?
Ja, nein. Später mal, also jetzt die späte Karriere des Lionel Richie, ich glaube, die war in Europa und Deutschland größer als im Rest der Welt.
Ja, aber der hat auch schon, also den kennt man auch in Amerika.
Ja, den kennt man, natürlich kennt man den in Amerika, aber ich würde nur sagen, dass seine Spätphase halt hier in Europa stattgefunden hat.
Und ja, dank Wetten, das halt, ne? Ja. Viele Stars hat Gottschalk dann, als sie in Amerika nichts mehr holen konnten, sind sie dann zu Wetten, das und haben dann hier nochmal eine zweite Karriere gehabt. Christa Berg wäre nichts ohne Thomas Gottschalk.
Und Dieter Bohlen, oder?
Aber der ist ja aus Deutschland.
Ja,
gut. Übrigens nicht mehr in der Jury, habe ich heute gelesen.
Und was?
Von DSDS und Supertalent. Habe ich heute gelesen.
Dieter Bohlen.
Ja, hört auf mit seiner Jury-Tätigkeit.
Na gut.
Wird der neuer Bundestrainer, fragen sich viele.
Warum er nicht?
Warum denn nicht?
So, jetzt kommen wir zu Platz 2 mit 7.200.000 Zuschauern. Ein James-Bond-Film, den ich richtig geil finde. Er heißt James Bond 007, der Spion, der mich liebte. Und handelt davon, dass James Bond einen fiesen deutschen Industriellen namens Stromberg zur Strecke bringen muss, der U-Boote entführt und dabei von einer russischen Agentin, gespielt von Barbara Bach, begleitet oder unterstützt wird.
Ja, kleiner Fun-Fact, ich hab den als Kind irgendwann gesehen und immer gedacht, der heißt der Spion, der Milch liebte.
Natürlich.
Klar. Und ja, das sage ich natürlich. Auch, ehrlich gesagt, habe ich mir das beibehalten, weil warum? Ich muss sagen, ihr könnt nicht meine Erinnerung wegnehmen.
Nein, wollen wir gar nicht.
Ja. Das ist das Auto, das auch schwimmen kann.
Das ist das Auto, was zum U-Boot wird.
Da war ja James Bond.
Ja.
Da war ja James Bond auch wahnsinnig bekannt für, ne? Ein Glas Milch, gerührt, geschüttelt.
Er hat es einfach geliebt.
Hier, der Lotus, Lotus Esprit, glaube ich, war's, ja, der sich zum U-Boot verwandeln kann. Ich fand's großartig. Fand's super.
Ja.
Und jetzt, wenn Moore jetzt gleich den Fisch, genau. Das ist typisch Moore. Ja. Das ist das, was der an dieser Figur so großartig
und rausgeholt. Der Beißer zum ersten Mal.
Ja, Richard Kiel zum ersten Mal, genau.
Ah, das waren super. Ja, kam später in Moonraker nochmal zurück und war tatsächlich auch das Beste an dem ganzen Film, meiner Ansicht nach, denn wir haben ja vorhin schon mal über die Jennifer-Filme geredet, ne?
Jetzt
gut. Wir könnten jetzt auch über die Roger-Filme reden.
Nein!
Ich hab viele Diskussionen darüber schon geführt und ich weiß, dass viele Menschen das ganz anders sehen. Ich konnte mit diesen 70er, 80er Jahren Bond-Filmen mit Roger Moore, mit den allermeisten zumindest, nichts anfangen. Ich fand Moonraker tatsächlich ganz gut. Die anderen, dieses Ganze, die Herangehensweise, auch so Octopussy und so. Der Mann mit dem goldenen Colt, der große Christopher Lee in einer wirklich lächerlichen Filmrolle. Das war mir zu, das ist so diese 70er Jahre, diese völlig übertriebene Anzüglichkeit in jedem Satz und dieses Alberne. Ich fand, zu Bond hat das nie gepasst. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die das ganz anders sehen.
Ja, tut mir leid. Man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein.
Das tut mir leid.
Aber das ist ja auch das Schöne, dass man bei James Bond so schön darüber ist. Die Diskussion geht auch noch way back.
Ja.
Die kenne ich auch noch schon mit Van Moll früher bei Giga, diese Bond-Diskussion. Aber es ist ja auch schön, weil jeder da was für sich rausziehen kann. Ich weiß auch nicht, wie ich es heute aus erwachsener Sicht noch mal bewerten würde. Ich weiß nur, dass ich habe ja die meisten von den Filmen dann auch als Kind gesehen. Und da wirkt das natürlich dann alles noch mal anders. Da bewertet man dann übertriebene Sachen, findet man super lustig und so. Also ich mochte aber auch beide. Ich war nie einer, der sich entscheiden musste. Ich mochte Sean Connery, ich mochte Roger Moore. Und also das Faszinierende ist ja eigentlich, dass man es, also in meinem Fall, dass ich es akzeptiert habe, weil die ja so unterschiedlich sind. Ne? Also dass du wirklich bei beiden dir gesagt hast, ja, das ist halt jetzt James Bond.
Genau. Und ne? Wir hatten ja auch noch George Lazenby dazwischen.
Ja gut, den habe ich nicht so. Ja.
Aber wirklich, mir ist es mittlerweile, ja, die sind alt, ja, da sieht man irgendwie alles Mögliche an Effekten und sonst irgendwas, aber ich werd da zum Kind und ich bleib da auch Kind, weil das war damals, wo hast du solche Gimmicks, wo hast du so Action, wo hast du solche irgendwie coolen Locations, wo konntest du die sehen? Es gab noch keine Liam Neesons oder sonst irgendwie Bournes oder sonst irgendjemanden, der durch die Gegend rennt und irgendwie coole irgendwie Locations abarbeitet so, oder vernichtet oder sonst irgendwas. Ja, du hattest Jackie Chan, und du hast James Bond. Und that's it.
Mhm. Was dran?
Also für mich, wie gesagt, das war für mich immer faszinierend. Egal wie quatschig und albern das war. Klar, ich fand jetzt auch sowas wie der Mann mit der goldenen mit dem goldenen Colt und seinen drei Brustwarzen. das fand ich halt auch nicht wirklich. Das hat mich auch nicht irgendwie wirklich so völlig abgeholt. So, da fand ich das halt hier mit dem U-Boot-Schiff, weißt du, dieser Riesentanker mit dem U-Boot-Hafen drin und da ballern die sich am Ende alle durch die Gegend so. Das war geil. Das wollte ich doch sehen.
Das Set-Design ist seit den 60ern irgendwie, seit Dr. No ist das Set-Design bei den Bond-Filmen herausragend gewesen und das auch für viele Jahrzehnte. Das steht völlig außer Frage und das gilt natürlich auch für die Epoche. Und ich glaube, alles andere ist echt so eine James-Bond-Geschmackssache, wie ihr gesagt habt. Da kann man sich abendfüllend irgendwie drüber streiten. Also,
werden wir auch
noch.
Machen wir auch das große James-Bond-Special.
Wir machen, wenn der neue Bond irgendwann mal rauskommt, machen wir nochmal ein James-Bond-Special.
2026.
Ja. So, aber jetzt fragt ihr euch natürlich, welcher Film kann das noch toppen? Wenn ihr genau aufgepasst habt, bleibt nur noch einer übrig, den ihr schon eben im Trailer gesehen habt. Tatsächlich wurden nochmal 500.000 Zuschauer mehr ins Kino gelockt im ersten Anlauf in Bernard und Bianca. Bianca, die Mäusepolizei.
Aber da möchte ich jetzt mal wissen, weil den habe ich im Kino gesehen.
Hast du?
Das war meiner Meinung nach einer meiner ersten Kinofilme überhaupt.
Das kann auch gut sein.
Aber wie kann das sein, wenn er 77 rausgekommen? Da war ich noch nicht, da bin ich noch nicht rausgekommen. Im Jahrgang 78, what's up?
Okay. Er wurde 1984 nochmal aufgeführt.
Das war's.
Und er wurde 1990 nochmal aufgeführt.
Nee, 6, das passt.
Das passt, ne?
Ja, das passt, dass ich den 1984 im Kino gesehen habe.
Also, in der Wiederaufführung von 1990 haben noch mal 528.000 das gesehen. 1984 waren es noch mal 1,5 Millionen. Aber tatsächlich 1977 waren es 7,7 Millionen Menschen, die diesen Film im Kino gesehen haben. Und weshalb er auf eine Gesamtzahl von 9.767.000 Zuschauern kommt. Und damit halt der erfolgreichste Film des Jahres 1977 in Deutschland ist.
Wie heißt die Hexe da nochmal? Ist das nicht das ist die aus
Medusa. Madame Medusa.
Ja, Madame Medusa. Oh, vor der hatte ich so Angst als Kind. Madame Medusa. Ey.
Und hatte ich nämlich auch, Eddie, und die hatte, ich komme mich aber gerade nicht drauf, die hatte so einen bescheuerten Gehilfen. Ich fand, der sah immer aus wie Danny DeVito als Zeichentrickfigur.
Ja, du hast recht.
So ein kleiner, irgendwie etwas untersetzter Snuggles hieß der natürlich nicht, aber so ähnlich.
Ja, ich weiß.
Snips.
Smithers? Nee.
Madame Medusa und
ich weiß noch, sie heißt Penny. Und
Snoops.
Snoops.
Snoops. Mr. Snoops. Exakt, genau. Ja.
Und halt dieser, mein absoluter Liebling in dem Film. Ich lache mich heute noch kaputt, jedes Mal, wenn er zu sehen ist und vor allem in seiner allerersten Szene. Das ist der Albatros Orwell. Wenn sie da mit ihm diesen ersten Flug von dem Dach da machen. Es ist eine Szene, da habe ich mich so kaputt gelacht. Ich fand das so großartig als kleiner Junge.
Aber am Ende diese Verfolgungsjagd durch den was war das? So ein Swamp. So ein Sumpf. So ein Sumpf, so mit den Krokodilen und so. Das fand ich scary. So. Ja. Also, und das, hat die dich auch jemanden gekidnappt? Ich erinnere, krieg die Story nicht.
Die hat die kleine Penny gekidnappt.
Ja, die Penny gekidnappt. Also, das sind krasse Themen eigentlich, ne? Wenn du da so mit 6 ins Kino gehst, hast noch nie einen Film richtig gesehen und dann geht's da gleich irgendwie so ab.
Ja.
Mit Kidnapping und so.
Und sie musste ja so einen Piratenschatz in so einem Brunnen irgendwie finden. So, die war ja auf der Suche, Medusa war ja auf der Suche nach so einem riesen Diamanten.
Ja.
Und der hat sich irgendwo in so einem Höhlensystem befunden.
Und das Kind sollte den da raussuchen.
Ja. Weil es glaube ich, ein Waisenkind war, das keiner vermisst, so. Aber dafür gibt es ja die Rescuers oder eben Bernard und Bianca, die halt eben im Namen der Rettungsorganisation versuchen, Penny zu befreien. Super.
Krass.
Super. Und wo wir schon bei Disney sind, machen wir doch jetzt direkt mit Disney weiter. Tom wurde schon ein bisschen von mir instruiert, denn, wie ihr wisst, haben wir das große Marvel-Turnier ausgerufen und wir haben ein Finale für Streamcastle. Ja, wir haben das Turnier veranstaltet. 32 Marvel-Helden. Wer ist der Beste?
Hast du meinen Zettel?
Ich habe deinen Zettel hier. Ich habe den an dem Tag, als du das geschrieben hast, habe ich den Alvin gegeben. Alvin hat mir den vorhin zurückgegeben. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich weiß nicht, was deine Aussage ist. Du hast ja das Finale vorhergesehen, ne?
Ich habe das Finale aufgeschrieben, was ich glaube, was das Finale wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich auch irgendjemanden unterstrichen habe, von dem ich glaube, dass das gewinnt.
Okay.
Oder sie.
Du hast ja, bevor wir diese Aufzeichnung gestartet haben, auf Twitter einen Aufruf gestartet, dass die Leute nochmal kräftig abstimmen sollen.
Genau, weil es ganz knapp war. Es war wirklich irgendwie 50-50.
Ich habe heute Morgen, am Morgen des 11.3., ja, habe ich reingeguckt. Da stand es 50% zu 50%. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, wie es geworden ist, dank deines Aufrufs. Ja? Mhm. Ich gucke jetzt einmal hier kurz in dein Ding.
Da willst du nicht erstmal sagen, zwischen wem es 50-50 stand heute Morgen? Weil dann macht es ja erst Sinn, wenn du auf den Zettel guckst.
Ja, nicht umgekehrt, dass du erstmal.
Okay, dann sag erstmal, was ich getippt habe.
Was du getippt hast. Ich sag jetzt erstmal, was du getippt hast. Dein Tipp fürs Finale war Iron Man versus Deadpool. Und was haben die Zuschauer entschieden? Die Regie? Iron Man versus Deadpool. Zack. Ich hätte es ja nicht gedacht. Ich hätte ja wirklich gedacht, im Halbfinale schafft es Spider-Man noch irgendwie den Bekanntheitsgrad und die lange Dauer, die man hier in Deutschland schon kennt. Man kennt ihn ja schon als Film länger als Iron Man. Da habe ich gedacht, da spielt noch ein bisschen was mit rein. Und
du bist halt kein Filmexperte,
nee,
ich. Aber sag mal ganz kurz, was steht denn? Habe ich einen unterstrichen?
Du hast einen unterstrichen.
Okay.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr wen.
Okay. Was hättest du getippt so fürs Finale, Tom, wenn du das jetzt immer so alles so ein bisschen anguckst?
Ich glaube, das sind schon so mit die zwei beliebtesten. Ich hätte auch in die engere Wahl, letzten drei hätte ich Spider-Man auch noch mit reingenommen. Ich glaube, alle anderen bekannten Marvel-Helden, egal ob jetzt Thor oder Captain America oder auch der Hulk oder ich glaube, die sind schon eher so mehr das Team gewesen, aber Iron Man, dadurch, dass er ja quasi das MCU auch so ein bisschen mitbegründet hat mit den ersten Filmen damals, so seit 2009, der hat von vornherein eine irrsinnig hohe Beliebtheit gehabt Und Deadpool ist nochmal ganz, ganz quer eingestiegen, Jahre später, durch diese bisher zumindest von den Marvel-Figuren nicht so gekannte, zynisch, sarkastische Selbstironie. Insofern, glaube ich, stehen da schon so die zwei interessantesten Marvel-Figuren gegeneinander.
Ja.
Man muss natürlich fairerweise sagen, es ist auch immer die Frage, wo du fragst und wen du fragst. Also in unserer, ich kenne ja jetzt auch unsere Demografie ganz gut, weiß, wie alt unsere Zuschauer sind und so. Das ist da vielleicht dann noch mal was anderes. Wenn du jetzt unter 12-Jährigen fragst, wäre vielleicht Spider-Man dann doch vor Deadpool oder so. Also das muss man natürlich dann auch immer mit
Ich frage mich halt, was jetzt Entscheidende ist. Rechnung also sind jetzt ist jetzt diese neue Iron-Man-Figur dargestellt, verkörpert durch Robert Downey Jr., wirklich der entscheidende Faktor? Also gucken wir uns da jetzt wirklich die Beliebtheit der Figuren an oder gucken wir uns jetzt die Beliebtheit von Robert Downey Jr. und Ryan Reynolds an?
Also, ja, aber das kannst du ja nicht so, also in der Frage nicht unbedingt trennen. Also, weil die Figuren leben ja von der von dem Charisma, das die Schauspieler auch mitbringen. Und ein Iron Man wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn es nicht Robert Downey Jr. gewesen wäre. Und das Gleiche gilt auch für Deadpool. Das ist einfach perfekt gecastet, das muss man einfach auch sagen. Das ist auch gleichzeitig schwer für Marvel, da jemals was Neues zu machen. Also ich möchte nicht in die Fußstapfen von Robert Downey Jr. in Iron Man stapfen müssen. Mhm. Also das ist einfach, glaube ich, da, das sind so diese Magic Moments in Kino-History, wo einfach was passt, wo Schauspieler und Figur so sich gegenseitig
befruchten
und dann auch der Schauspieler der Figur natürlich auch genug von sich mitgeben kann. Ne? Also ja, einfach ein Match.
Ja, in Heaven.
Ein Match in Heaven.
Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, die werden sich ein bisschen Zeit geben müssen, auf jeden Fall. Ne? Also wir haben ja irgendwann auch verbunden, dass Tobey Maguire eben nicht mehr Spider-Man spielt. Gab es zwischendurch kurz Andrew Garfield und jetzt macht es halt Tom Holland und macht es irgendwie auch echt gut, fand ich so, bei den Filmen, die es da bisher gegeben hat. Ich denke, es wird auch irgendwann für Marvel die Möglichkeit geben, die bekannten Figuren mit neuen Schauspielern zu besetzen. Aber es ist im Augenblick natürlich extrem dran gekoppelt. Ne? Also die Phase 3 ist noch nicht so wirklich lange vorbei mit Endgame. Und das haben wir natürlich alle noch extrem so vor Augen, wie die im Augenblick besetzt gewesen sind. Und dann Downey Jr. hat mit Sicherheit einen riesen Anteil daran gehabt. Wenngleich, so im direkt menschlichen Vergleich, ich habe beide kennengelernt, sowohl Ryan Reynolds als auch Robert Downey Jr. Da liegen, ich sag mal in Sachen Sympathie, da liegen schon einige Planetensysteme dazwischen.
So. Uiuiui. Wir haben ja Ryan Reynolds kennengelernt und jetzt sage ich mal so, Ryan Reynolds, auch wenn wir nicht lange mit ihm verbracht haben, war super sweet, super nett, super bodenständig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du Robert Downey Jr. nicht so nett fandest.
Zu welcher Gelegenheit hast du ihn getroffen?
Zu mehreren tatsächlich.
Ja?
Zum ersten Mal, ich glaube, zum ersten Mal sogar noch zum Iron Man-Film, zum zweiten damals und danach dann zu diversen Avengers-Filmen, wenn es da die großen Premieren gegeben hat. Meistens waren die in London, die Europa-Premieren. Da bin ich ein paar Mal gewesen und er ist schon ein echt schwieriger Typ. Ich mag das nicht so auf Leuten rumzubashen, um selber irgendwie cool dazustehen. Darum geht's gar nicht. Aber es ist genau wie er sagt. Ryan Reynolds ist ein super sweeter Typ. Ich mochte seine Geschichte sehr, dass er einfach so Bock hatte auf diesen Deadpool und der wirklich 2-3 Jahre lang damit getingelt ist, weil ihm das keiner so richtig zugetraut hat. Da war immer noch so ein bisschen Green Lantern, hatte man so ein bisschen Schiss, dass das ähnlich böse in die Hose gehen konnte. Und der hat sich so durchgekämpft, der hat sich so eingesetzt für den Deadpool. Und Robert Downey Jr. ist der Iron Man halt mehr oder weniger so passiert. Und er ist hundertfacher Millionär dadurch geworden. Und ich glaube, dass das seiner Empathiefähigkeit und grundsätzlich seinem Charakter einfach nicht allzu gut getan hat. So.
Die Arroganz ist vielleicht nicht nur geacted. Sagt der ein oder andere.
Auf der anderen Seite muss man
Maybe.
Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, Robert Downey Jr. ist auch ein Mann, der schon nicht gerade den leichtesten Werdegang, sag ich mal, was die Schauspielkarriere angeht, hinter sich gebracht hat, der mit der Drogensucht zu kämpfen hatte.
Absolut.
Und der jetzt halt von einem Status, wo er so im Begriff war, wirklich wieder hochzukommen, plötzlich Iron Man noch dazu kriegt und explodiert. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der halt auch schon wirklich diverse Pferde hat kotzen sehen und diverse Sachen gehört hat und was weiß ich, dass man halt irgendwann auf Dauer dann doch so eine Art Schutzpanzer empfindet oder entwickelt oder aufbaut, den viele dann doch eher als arrogant empfinden oder halt als vielleicht zu distanziert für den Rest der Welt, aber er es nicht anders schafft.
Aber wir müssen da einfach Dominik noch mal dazu holen. Der hat ihn nämlich auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal getroffen. Mit ihm auch auf der Bühne gestanden. Da würde ich auch gerne noch mal eine zweite Meinung reinholen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das, was Tom sagt, auch durchaus stimmt.
Ich auch nicht.
Du hast ihn auch noch nicht getroffen.
Ich habe ihn einmal, aber nicht in dem Kontext. Also ich habe nicht wirklich 1:1 im Interview gesessen, obwohl ich bei diesen. Hast du dieses eine Junkie mitgemacht, wo er in Lederhose aufgetreten ist? Also wo er in Lederhose kam? Das war hier in Deutschland, glaube ich, sogar noch.
Natürlich.
Kann sein. Ich erinnere mich nicht explizit an eine Lederhose, aber ich erinnere mich an mehrere Auftritte mit ihm. Und ich kann das verstehen, wenn sich jemand distanziert verhält, wenn jemand auch versucht, sich selber vielleicht ein bisschen zu schützen in so einem Mega-Fame, den man dann plötzlich kriegt. Aber das ist so ein Ding, ey, so Pressekonferenzen mit Sonnenbrille und Leute nicht angucken, wenn man angesprochen wird, beziehungsweise auch bei der Antwort denjenigen nicht angucken. Das hat dann für mich ab einem gewissen Punkt halt dann nicht mehr unbedingt was damit zu tun, sich selbst zu schützen oder ein bisschen distanzierter oder schüchterner Typ zu sein, sondern das ist dann schon ab einem gewissen Punkt ja auch Attitüde gemischt mit einer einigermaßen ordentlichen Portion Arroganz.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie Schüchternheit ist so. Also schüchtern halte ich den Mann nicht. Aber dass der halt schon irgendwie diesen.
Das ist auch ein Stück weit unprofessionell. Ich finde also.
Das auf jeden Fall.
Also, das muss man bei all dem auch sagen, ohne dass ich jetzt wirklich beurteilen kann. Aber die kriegen so viel Geld und in diesem Geld, was die kriegen, steckt natürlich auch dass du rumreist und deinen Film promotest, steckt da mit drinne. Und wenn du da dann nicht auch in einer gewissen Weise, du musst nicht den Journalisten in den Arsch kriechen oder so, aber das war ja auch der Grund, warum ich immer mich vor diesen Junkets gedrückt habe, weil ich finde das ganz unerträglich, wenn da jemand gegenüber sitzt, der arrogant ist. Und dann da so herab und ich muss dann noch nette Fragen zu seinem Film stellen und so dieses leicht Unterwürfige, da habe ich keinen Bock drauf. Da denke ich mir, dann komm nicht, mach diese Scheiße. Also, ne, ich versuche gerade für deinen Film hier Werbung zu machen, für den du hunderte von Millionen kriegst. Das Mindeste, was du machen kannst, ist auch meinen Job zu respektieren. Ja. Und das, finde ich, ist so ein Geben und Nehmen, was ja auch die meisten, sage ich mal, machen und auch gut machen. Und ja, und dann wird's für alle, glaube ich, angenehmer. Ey, aber wenn da einer dann halt den arroganten
Unterschreibe ich gerade jedes Wort von dem, was du sagst, Eddie. Ganz genau so. Erstens ist es bei den meisten so und zum anderen finde ich auch, es ist einfach Teil eures Jobs. So, ne? Ja. Wir tun was für euch, also tut ihr zumindest so viel für uns, dass ihr uns wenigstens einfach offen so und normal begegnet. Da muss niemand irgendwem in den Arsch kriechen, aber ich finde es auch immer eher schade, wenn Leute dann so hocken und man ihnen ansieht, dass sie einfach überhaupt keinen Bock haben, das gerade zu machen. So.
Ja, ich weiß, es wäre sogar noch.
Jetzt schreiben die Leute wieder, wie oft hattest du schon keinen Bock bei einer Folge Kino Plus? Ja, fickt euch. Ganz ehrlich. Aber, ey, nee, das möchte ich ja schon sagen, weil ich weiß eh schon wieder, was kommt im Chat und in den Comments-Bereich. Ja, wie oft saßt du schon da und hast keinen Bock gehabt? Ja, aber wenn ich 100 Millionen krieg für eine Folge Kino Plus, da kannst du mal sehen, wie motiviert ich bin. Da gucke ich hier auch, weiß ich nicht was. Da gucke ich auch Eis am Stiel 1 bis 10 mit dir, Daniel, für 100 Millionen.
100 Millionen.
Da siehst du aber mal Motivation dann.
Okay.
Das können wir gerne mal ausprobieren. Ich weiß eh, was kommt. Ich kenne
ja meine Rabauken. Wir sehen es doch alles in Relation und ich muss
auch sagen. Das ist eine Frage des Respektes, wenn man einem gegenüber sitzt und man Fragen stellt zu seinem Film, ist das alles, was Tom gesagt hat, ne, also dass du dann nicht mal anguckst, die Sonnenbrille nicht abnimmst, irgendwie einfach einem das Gefühl gibst, du bist ja danke, dass du mir jetzt deine Audienz gibst oder so, das finde ich, gehört ja. Ich nicht.
Aber selbst da gibt's auch noch Schlimmeres, ne? Also es geht sogar noch immer eine Spur schlimmer, was ich halt auch schon an diversen Leuten feststellen musste. Und die sind noch nicht so groß wie Robert Downey Jr., ja. Sondern haben halt einfach nur einen ganz guten Modelvertrag und sind halt mal durch Zufall in den einen oder anderen Superheldenfilm.
Aber das haben wir auch zum Beispiel, wenn ich da noch mal auf unsere alten Giga-Zeiten kommen darf. Erinnerst du dich noch an die, warst du damals im Haus, als Adam Sandler kam? Die Geschichte. Mhm. Wo Adam Sandler, keine Ahnung, habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, ne? Wo Adam Sandler zu Giga kam und der Manager wahrscheinlich dachte, NBC, ja geil, und keine Ahnung hatte, also weder der Manager noch Adam Sandler, wo er da gerade gelandet ist. Aber Adam Sandler war fucking nice, war wirklich sweet as hell, super bodenständig, hat Bock gehabt, auch überhaupt nicht ständig auf die Uhr geguckt, sondern ich weiß gar nicht, am Ende war mehrere Stunden, glaube ich, im Haus. Und dann hast du aber irgendwie irgendein GZSZ oder Star oder irgendein Popsternchen, was irgendeine Single gerade in den Dancefloor-Charts hat und ultra arrogant da im Greenroom sitzt und sich bedienen lässt. Also oft sind es gerade die, die eben noch nicht so ganz oben angekommen sind, die es viel mehr raushängen lassen als die echten. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, aber ich habe auch zum Beispiel, ich hatte ein Interview mit Anya Taylor-Joy hier von Damen Gambit und Witch und so. Und das war für Split. Und ey, die war sowas von freundlich. Das habe ich noch nicht erlebt. Die stand schon einfach, also das habe ich auch schon zigtausend Mal erzählt. Weißt du, die stand da und hat dich begrüßt so, hat sich dann mit dir zusammen hingesetzt, ist dann nochmal aufgestanden, um sich zu verabschieden, hat sich bedankt für die Fragen, die sie
mit dir in Urlaub gefahren.
Ja, sehr schön gewesen. Ist einfach
super nett
gewesen. Nee, aber weißt du, es geht immer.
Auch so. Am nächsten Morgen im Aufwachen war die einfach noch total ja, nett und hat dann noch gleich Frühstück gemacht und.
Sympathisch.
Ja, kochen kann sie auch. Ja, ja so. Nein.
Ja,
so.
Super.
Jetzt kommen wir mal zurück zur Abstimmung. Wir müssen jetzt hier mal Tacheles machen, beziehungsweise wir müssen jetzt hier mal ein Ergebnis finden, einen Sieger. Was würdest du denn sagen im Kampf oder beziehungsweise in der Entscheidung Iron Man oder Deadpool? Was ist denn da dein?
Komm. Man hat es vielleicht schon leicht raushören können. Also ich wäre in dem Fall aus ganz vielen bisher schon genannten Gründen Team Deadpool. Ich mochte das Progressive damals. Ich mochte diese ganz neue Farbe, die Marvel da nochmal mit reingebracht hat, auch wenn es natürlich nicht Teil des MCUs war, aber trotzdem habe ich diese Crossover-Verarsche mit den X-Men damals sehr geliebt. Also ich wäre Team Deadpool.
Eddie?
Definitiv Deadpool.
Definitiv Deadpool. Ich muss auch sagen, Deadpool, denn ich habe einfach diese Deadpool Killed das Marvel-Universum Comics, die habe ich halt wirklich sehr gerne gemocht und noch ein paar andere. Und Iron Man, trotz aller Liebe für Robert Downey Jr., den ich für einen tollen Schauspieler halte, war nie so die Comicfigur, die, mit der ich so aufgewachsen bin. Also Iron Man, hatte ich am wenigsten Bezugspunkte. Also Captain America, Hulk, Vision zum Beispiel, also die Rächer oder Avengers und sowas. Da waren so viele dabei, die mich deutlich mehr interessiert haben und die ich deutlich mehr verfolgt habe. Hulk, ja, ganz, ganz vorne dabei, als eben Iron Man. Und in der Entscheidung muss ich auch Deadpool den Vorzug geben. Sowohl was die Filme angeht, aber halt auch was den ganzen Werdegang der Figur angeht.
Ich finde halt, Deadpool ist eigentlich der interessantere Charakter. Weil Iron Man ist ja, ja. So ein bisschen diese Batman-Geschichte, wenn du so willst, im Marvel-Universum. Und Deadpool hat da irgendwie, ist da einfach interessanter und hat halt auch, also die sind beide zwar lustig und so, aber da finde ich Deadpool durch diese Self-Deprecating, du weißt, was ich meine, hier, dieses sich selbst ironische.
Das fand ich auch am besten das immer.
also naja, dieses sich selber auch verarschen und nicht zu ernst nehmen. Ja. Und ja. So bei Iron Man, so gern ich den mochte, im Marvel-Kosmos, er war immer irgendwie gleich. Er war immer dieser Am Ende war er doch immer souverän und noch ein lustiger One-Liner irgendwie.
Und?
Ja.
Und ganz wichtiger Aspekt finde ich auch noch, wenn wir uns die Figuren angucken, mal kurz Superheldenanzug ausziehen. Ich fand auch einfach, Wade Wilson ist grundsätzlich schon mal ein cooler Typ als Tony Stark, weil es ist natürlich klar und wichtig gewesen für die Entwicklung der Figur Iron Man, dass halt eben Tony Stark dahinter steckt. Aber ich finde, so Suit Off gewinnt für mich auch Wade Wilson vor Tony Stark zum Beispiel.
Oh, ja. Obwohl ich halt auch sagen muss, ne, sie haben jetzt halt mit Robert Downey Jr. und mit Tony Stark haben sie schon einen geilen Moment geschaffen. Ich weiß, ne, wir sind jetzt, du bist vielleicht nicht der allergrößte Fan.
Wo sind die denn zusammen aufgetreten?
Nein, also ich meine jetzt, ich spiele jetzt auf den Ich bin Iron Man an. So, also das war schon, ich finde das schon geil. Also ich würde es jetzt gar nicht abstreiten und kleinreden, so, ne? Also das meine ich jetzt nur.
Was jetzt? Ich verstehe es gerade nicht.
Der finale Moment von Iron Man in Endgame.
Ach so.
Ja, weißt, also ich finde, wenn man den ersten Film nimmt und dann sich das Endgame, dieses letzte Bild von ihm so gesehen anguckt, das finde ich schon einen geilen Bogen. So.
Ja,
das ist eine geile Geschichte, die sie aufgezogen haben.
Wir reden hier vom Finale Moment. Und wir müssen jetzt
ne? Wir müssen jetzt auf den Punkt kommen.
Genau.
Und jetzt schnell noch mal, was gut. Die Zuschauer abgestimmt haben. Ich hoffe, wir haben jetzt ein endgültiges Ergebnis. Was haben wir? Ich sehe es nicht genau. Können wir das größer kriegen? Ganz knapp, oder?
51% Iron Man gegen 49% Deadpool. Mach mal Reload gerade. Kann doch gar nicht sein, dass er immer noch so knapp ist. Das ist wirklich das Endergebnis jetzt, ja?
Es sind auch nur 3 bis 4 Stimmen, die diesen 1% ausmachen. Das hüpft immer wieder hin und her.
Krass. Wollen wir es noch laufen lassen?
Krass.
Naja, die Sendung ist zu Ende.
Die Sendung ist zu Ende,
bis wann willst du es denn laufen?
Gut.
Bis Deadpool gewinnt. Und dann locken wir ein.
Na gut, es war eine knappe Entscheidung, es war ein harter Fight. Wir könnten fast unentschieden
sagen. Was hab ich denn jetzt unterstrichen?
Du hast Deadpool unterstrichen.
Ich hab Deadpool unterstrichen.
Na, du hast Deadpool unterstrichen.
Aber immerhin.
Immerhin, knapp, ja. Knapp. Also wirklich erstaunlich. Ich hätte tatsächlich Spider-Man vs. Deadpool gedacht. Also das wäre für mich so das Ergebnis oder das Finale gewesen. Ich war aber auch überrascht, dass Doctor Strange zum Beispiel so weit gekommen ist. Ne? Also ich hätte nie gedacht, dass Doctor Strange bis ins Halbfinale vordringt, um sich dann gegen Deadpool zu battlen.
Ja, aber er hat ja auch keine Gegner.
Ich mein, na, Wanda! Also ich denk mal, Wanda hat jetzt gerade durch die Serie
ja, so aber die kam zu spät, die Serie. Die kam eher, ja. Das wäre interessant gewesen, ob das noch Einfluss gehabt hätte auf die Wahl. Weil aus den Filmen jetzt Wanda gegenüber Doctor Strange.
Ne? Aber Doctor Strange hat auch nur diesen, also erstmal den einen Film immerhin. Und dann taucht er bei Avengers in Endgame 1 und 2 auf so. Also ich meine, es war jetzt auch nicht so wirklich die Präsenz.
Aber er sorgt letztendlich dafür, dass alle am Ende.
Ja.
Also.
Und wahrscheinlich darf man da dann auch letzten Endes, was so Beliebtheit angeht, den Impact von Benedict Cumberbatch
nicht unterschätzen. Auch noch,
ja. Den dann immer auch einfach viele, viele sehr cool finden.
Aber es sind nicht auch viele von dem inzwischen genervt? Also ich höre mittlerweile immer so viele Leute, die sagen, boah, der geht mir so auf den
Sack. Ja. Ja.
Also der hat schon eine große Fanbase.
Ja, das glaube ich auch.
Allein durch Sherlock und so hat er schon.
Ich muss auch sagen, ich sehe den auch immer noch gerne so, aber ich höre auch immer wieder so oft, oh, der geht mir auf den Keks. Ich finde den nicht mehr so gut. Ja.
Der ist mir zu omnipräsent oder so. Also, ja. Gut, erklären wir. Mit einem hauchdünnen Vorsprung Iron Man zum Gewinner unseres Marvel-Turniers.
Ja.
Müssen wir so sagen. Aber ist ja auch okay.
Offiziell jetzt der beste Marvel-Film-Held ist Iron Man.
Genau. Damit wäre unser Turnier beendet. Und auch die Sendung in diesem Sinne. Einmal kurz, das war Streamklasse für diese Woche. Eben alles seine
Ordnung. Ja,
finde ich auch richtig. Das muss korrekt sein. So, und damit wären wir auch am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Unterhaltung und Spaß bereiten. Ich danke dir, Tom, von ganzem Herzen, dass du so kurzfristig dabei warst. Und ich hoffe, wir kriegen das demnächst hin, dass du hier auch vor Ort sein wirst. Also ich hab sehr Bock drauf. Das könnten noch ein paar richtig schöne, spannende Diskussionen werden und gute Diskussionen werden. Und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, hatte großen Spaß gemacht auf eurem kleinen Bildschirm da. War schön, danke für die Einladung.
Ja, das werden wir beim nächsten Mal ändern.
Was viele nicht wissen, das ist Originalgröße von Tom.
Ja.
Der ist tatsächlich nicht, er ist nur 1,3 Meter.
Ich bin eigentlich Ant-Man.
Ja, genau. Ja, cool. Dann, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hört gerne bei Eine Stunde Film rein bei Deutschlandfunk Nova. Ne? So ist es richtig?
Ja,
jeden genau.
Dienstag und dann als Podcast.
Genau, jeden Dienstag und dann als Podcast. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch bei diversen anderen Podcasts reinhören hier von uns. Oder ihr guckt halt gerne mal in das ein oder andere Programm von uns. Und wir sehen uns hoffentlich am Wochenende oder spätestens nächste Woche wieder. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.
Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den muss man mögen.